Ja, und das, ich habe ja im Herrn der Ringe, ich habe ja dieses, das hat ja, also nochmal, Herr der Ringe hat ja dieses tolle Making-of. Du atmest. Wer atmet denn da?
Hör auf zu atmen!
Herr der Ringe hat ja dieses tolle Making-of. Also mindestens mal die erste DVD hatte das, ich glaube, war alles sogar. Und da haben die immer gesagt, dass das voll der Witzbold sei, der allen Streiche spielt und so.
Ja, das glaube ich. Ich glaube schon, dass der sehr lustig ist. Ich finde es auch schön, dass in seinem Wikipedia-Artikel steht, in der Mehrzahl der Fälle verkörperte er mehr oder minder psychopathisch veranlagte Personen.
Der hat auch bei Mississippi Burning mitgespielt, falls du das kennst.
Nee.
Das ist so ein, auf einer wahren Begebenheit, so ein Südstaaten-Ku-Klux-Klan-Film, wo so amerikanische Bürgerrechtler verschwunden sind. Und dann kommen, wie heißen die denn, Gene Hackman und Daniel Defoe sind dann so FBI-Agenten, die da hinkommen und das
Ah,
untersuchen. Kennst du
okay.
wirklich nicht?
Nee.
Und da spielt da einer von den Ku-Klux-Klan-Leuten. Ich glaube, Jan ist schon wieder da, oder? Vielleicht ist er jetzt gestorben, weil ich gesagt habe, hör auf zu atmen.
Man kann ja nicht antworten, ohne zu atmen. Das war jetzt so, der war jetzt so gefangen, er wusste nicht, was er tun sollte.
Ich habe die ganze Zeit die Luft angehalten.
Moment, right.
Ich starte einfach. Ich glaube, ich starte einfach.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Schweiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Willkommen bei Sie reden, der dreibeinige Podcast. Wir sind schon eine ganze Weile nicht mehr da gewesen, nämlich schon immer nicht. Und deswegen sind wir heute zum ersten Mal hier. Ich bin Tim und ich begrüße Jan und ich begrüße Mario und ich begrüße Ben. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Gekonnt eingeführt.
Nicht wahr?
Hammer.
Ja.
Ja.
Die nächsten Jahre sind gesichert.
Ja.
Ja, und wenn ihr euch wundert, warum die normalen Nasen hier nicht sitzen, dann schaltet ab und schaltet die nächste Folge wieder ein. Aber ich glaube, wir...
Nein, Quatsch, das ist doch der Grund eines Wichtelgeschenks. Man weiß nie, was drin ist. Und jetzt sind vier drin anstelle von zwei.
Dürfen wir überhaupt sagen, dass das ein Wichtel-Podcast ist? Das muss ich nachgucken hinterher und eventuell rausschneiden.
Es ist
ansonsten liegt einfach
steht doch nachher, Das drüber. Steht doch nachher in dem Titel, Wichtel-Podcast-Folge. Überraschung.
Ach so. Ah, verstehe, verstehe.
Ja, so wie letztes Jahr.
Ja,
denn.
Ja, weil der Untertitel ja der dreibeinige Podcast heißt, kennt eigentlich jemand von euch die dreibeinigen Herrscher, die Serie aus den 80ern?
Nein.
Nein? Ja.
Also ich nicht.
Mario auch nicht, oder du bist zu jung.
Nein. Ich bin sehr jung. Komm,
Moment, dann will ich es aber auch nicht können. Verdammt, hör auf.
Ben ist zu alt. Ben ist alt genug.
Ja, gut, okay, da war ich eins.
Ah, ich habe die tatsächlich immer mit Freunden geguckt. Die kamen ja so, die kamen bei uns wahrscheinlich ein bisschen später, aber so Mitte der 80er müsste die gelaufen sein. Vielleicht haben die bei uns Ende der 80er.
86.
Und 86. Ja, gut, aber bei uns wahrscheinlich ein bisschen später.
Vielleicht nein, nein, Erstausstrahlung in Deutschland war 6. April 1986.
Ah, siehste. Erinnere mich nämlich, dass das so Anfang Schulzeit so war und dann, es war so ein gassenfähiger Nachmittags lief das. Irgendwann. Und eigentlich war das gar nicht so kindermäßig, fand ich, weil das war schon so ein bisschen gruselig mit diesen dreibeinigen Herrschern. Ich kann ja mal kurz erklären, was das ist. Das waren im Prinzip, war das so ein, ich glaube, 2089 spielt das. Die Welt sah aber aus, als wäre es so in so einem Vorindustriezeitalter, also so späte Renaissance oder so. Das heißt, es gab Pferdekutschen und sowas, keine Technik. Und sollte aber in der Zukunft spielen, weil es eine Alien-Invasion gab, offensichtlich. Das erfährt man dann im Laufe der Serie und dass die Aliens halt die Menschen unterdrücken. Und wenn man irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht, dann gibt es so einen Initiationsritus und die Kinder kriegen dann den freien Willen genommen. Und deswegen fliehen da eine Reihe von ja, Heranwachsenden, die das nicht über sich ergehen lassen wollen und darum geht es in der Serie. Die reisen dann so durchs Land und ja, dann tauchen immer wie diese dreibeinigen Herrscher auf. Das sind so große dreibeinige Roboter. Das sind eigentlich keine Roboter, sondern Fahrzeuge, die Piloten haben, wo dann so fiese Aliens drin sind. Hm. Die schießen alles kaputt. Und dann weiß ich noch, irgendwann kam man dann in die sogenannte goldene Stadt. Das war dann so eine Kuppel, so eine Kuppelstadt. So eine, und das, da waren da dann die ganzen Aliens drin. Und dann kam die dritte Staffel nicht mehr, weil die Serie wurde vorher abgesetzt. Das ist das, was ich noch kenne von den dreibeinigen Herrschern.
Ich meine, es hört sich ja nicht genauso an wie die heutigen Ideen von den ganzen Jugendromanverfilmungen, habe ich das Gefühl. Alien-Invasion, genau, Teenager werden unterdrückt.
Die fünfte.
Ja, genau, Welle. Danke. Ja, also ich musste gerade voll dran denken.
Das war auch eine Buchverfilmung.
Ja.
Und ich glaube, es kam von der BBC, also aus England.
Ja, wenn es eine gute Serie war, kommt es meistens von der BBC.
Ich nehme mal an, dass das mit dem Untertitel gemeint ist. Bevor wir zu unserem dedizierten Hauptthema kommen, können wir noch mal über ein paar aktuelle Sachen reden. Ich habe zum Beispiel jetzt einen ganz witzigen Netflix-Film gesehen. Ich habe vergessen, wie er heißt.
Den Western.
Der Hauptmann?
Nein, den Western, genau. Wie heißt der?
Der Western mit diesen Geschichten. Blabubs.
Ja, genau, diese Serien-Episode von den Coen-Brüdern. The Ballad of, ich muss nachgucken.
Casablanca, aber nochmal zu den Dreibeinigen. Ja. War es dann vor oder nach Lage zu Krieg der Welten?
Nee, das war, glaube ich, das kam
weit
später.
Danach.
Ja.
Weit danach. Krieg der Welten ist ja Anfang 1900 oder so geschrieben worden, oder?
Ja, das aber da. In
den 40ern, oder?
Ja, irgendwie nee, da, wo Buch, es nur Radio gab und kein Fernsehen.
Genau.
Aber da, ich erinnere mich halt an so Zeichnungen von Krieg der Welten, dass das auch so riesen dreibeinige Alien-Fahrzeuge waren. Ja.
Und das war doch
ja, man munkelt, dass die Serie so eine Art Fortsetzung sein soll. Mhm. Inoffiziell, ohne Geld für den Titel bezahlt zu haben.
So wie Battlestar Galactica mit Star Wars.
Zum Beispiel, genau. Oder mit Dune.
Das ist ja witzig. Krieg der Welten ist ein Buch von H.G. Wells, das dann von Orson Welles, der Radiomoderator war, vertont wurde.
Genau. Und das Buch selbst ist, glaube ich, 1900 oder 1890 oder so geschrieben worden. Also sehr, sehr alt.
1901 erschienen. Die deutsche Übersetzung steht hier.
Ah, okay. Ja.
Also kommt hin.
Ja, also. Doch schon sehr alt. Das haben wir sogar damals in der Schule besprochen.
Damals 1900.
Damals 1900.
Du hast gelogen, Mario. Du bist gar nicht so jung.
Naja, alles besser als dieser verkorkste Film mit Tom Cruise.
Ach so, ich dachte, du meinst den verkorksten Ballad-Film, von dem Tim eigentlich reden wollte, aber es dann doch nicht gemacht hat, weil ich ihn unterbrochen habe.
Ja, aber jetzt, wo du mich schon unterbrochen hast, kann ich auch noch was sagen. Die Dreibeinigen Herrscher war auch ein Buch, das ist in den 60er Jahren geschrieben worden. Und das ist eine Buchreihe sogar. Und es gibt auch noch Comics danach.
Ah.
Ja. Was ich aber eben meinte, war The Ballad of Buster Scruggs. Und das ist ein aktueller Netflix-Film, den ich ziemlich interessant, also witzig und gut fand, zum Teil. Zum Teil witzig, zum Teil traurig. Halt so ein Episodenfilm. Und strotzt vor Stars, kann man sagen. Zum Beispiel Tom Waits spielt mit, den ich ja immer wieder gut finde. Und es ist, jede Episode ist so 10 Minuten lang oder 20 Minuten wahrscheinlich eher. Und sind so 5, 6 Stück, also sind irgendwie 2 Stunden.
Sind die ja nicht zusammenhängend?
Oder? Nein.
Ah, also nicht wie L.A. Crash oder so, wo du einzelne Episoden hast, die aber miteinander verwoben sind.
Nee, gar nicht. Die sind immer was Neues. Neue Leute, neues Szenario.
I see. Interesting. Okay. Ich habe mir zuletzt auf Netflix Outlaw King angeguckt. Ja. Nee. War ich auch wie langweilig.
Du hast nur auf den Penis gewartet, gibst du.
Ist das das mit den Schotten?
Ja, das ist so die Fortsetzung von Braveheart, nur ohne Mel Gibson und ohne Pathos, aber dafür nicht mit mehr Spannung.
Okay.
Aber er war jetzt nicht schlecht, er war ziemlich, keine Ahnung, ob das authentisch ist, was sie ja gezeigt haben. Aber die Schotten hatten halt keine Röcke mehr an. Oder Kilts, Entschuldigung. Und es war halt ziemlich viel weglaufen, kämpfen, nach vorne laufen, kämpfen, Speere in Pferde reinhauen, kämpfen und am Ende hat man gewonnen.
Wie, die haben keine Röcke mehr an? Die haben doch heute noch Röcke an.
Nee, in dem Film, da hatten die keine an.
Also nackt?
Nee, Hosen, wie Weiber.
Ach, Hosen.
Die Hosen.
Wie Weiber? Sind das für Männer? Warum haben die denn keine Röcke an? Und hat dir nicht gefallen?
Ja, er war halt so mittel, ne? Am interessantesten fand ich die ganzen Frisuren, die die Typen da hatten. Was über einen Action-Historien-Film schon viel aussagt.
Das ist ein bisschen traurig, ja.
Das war auch ein Netflix-Film, oder?
Genau, genau.
Ich muss sagen, ich habe ja schon lange gar keinen Kinofilm mehr gesehen. Ich glaube, den einzigen Kinofilm, den ich dieses Jahr gesehen habe, war Ready Player One.
Oh, ich weiß gar nicht. Ist dieses Jahr das
letzte Mal? Ach so, ja doch, natürlich Solo noch.
Ja, dachte ich mir auch gerade.
Operation Overlord zuletzt gesehen. Das ist der einzige, woran ich mich erinnern kann.
Okay. Der war nicht so schlecht.
War okay, aber er hat irgendwie nicht das gehalten, was er versprochen hat. Zu wenig Zombies.
Zu verraten. Ja.
Boah, aber ich glaube, nach Solo war ich nicht mehr im Kino.
Ja, ich nur noch in Ready Player One. Der müsste dann nachgekommen sein.
Ich habe viele Filme nicht gesehen, diese mehr als letztes Jahr sogar. Aber ich wollte doch mal auf diesen Battlefield-Film da zurückkommen von Tim. Da spielt ja auch Liam Neeson mit, James Franco sehe ich gerade und einige andere bekannte irgendwie. Den habe ich gleich mal in die Liste gesetzt.
Ja, sehr gut.
Aber
ich habe den, ohne zu wissen, worum es geht, einfach mal geguckt, weil ich am Donnerstagabend so halb krank war und ich jetzt überlegt habe, gehe ich jetzt ins Bett oder lege ich mich jetzt noch vors Fernsehen? Und dann habe ich einfach mal geguckt und ich fand ihn gut.
Und du bist nicht krank geworden. Guck dir das mal an.
Ja.
Nur wegen Liam Neeson.
Also ich habe jetzt angefangen letztens diese Spukserie The Hill House auf Netflix. Ich bin ja ein Horrorfan und da haben ja alle drüber geschrieben im Internet, ja boah, voll gruselig und da schreckt man sich nonstop. Da habe ich reingeschaut, die ersten paar Folgen und ich weiß nicht, ich war verwirrt, was war so gruselig, die Darstellung der Schauspieler oder irgendwie. Ganz ehrlich, ich habe mich einmal erschreckt, aber das war wirklich eine super tolle Szene eigentlich. Das heißt nicht mal in Kinofilmen, also in Horrorfilmen im Kino. Da hast du ein Bild mit einem Mädel und dahinter hockt die ganze Zeit über ein verdammter Geist, der so creepy ausschaut und du siehst ihn eigentlich nicht mal. Und dann bewegt sich Kamera nur ein bisschen nach links und dann denkst du, what the fuck, das war ganz ein Geist, der ist dir nicht mal aufgefallen. Das war die einzige gute Szene bis jetzt. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum da jetzt irgendwie alle sagen, ja, das ist eine tolle Serie. Und die wird verglichen mit irgendwie anderen Horror-Serien und Filmen und irgendwie denkt man, nö, das ist zu viel Blabla, zu wenig Grusel.
Tja, ich kenn's nicht. Keine Ahnung.
Also ich empfehle den nicht.
Ich habe davon gelesen und viel gehört, aber selbst gesehen habe ich es auch noch nicht.
Nicht empfehlenswert.
Gelöscht.
Ja, mit Horror kann man mich eh nicht so ködern.
Ja, ich bin da so hin und her gerissen. Eigentlich auch nicht, aber so unterschwelligen Horror finde ich eigentlich ganz gut. So psychologischen Horror, so ein bisschen so.
Den mag ich auch lieber. Ja. Anstatt, dass es immer nur plötzlich laut und hell wird und dann
hell?
Da hast du ja auch so, dass es mit dem Ton reißt ja dann manchmal irgendwie, guckt die Kamera plötzlich irgendwo anders hin ins, oder irgendein Licht geht an oder es fängt an zu flackern oder das ist nicht so meins.
Also das die visuellen, audiovisuellen Jumpscares. Ich mag auch halt diese suspensevoll, ne, die suspensevoll, sagt man im Englischen. Keine Ahnung, ob das auch ein deutsches Wort ist.
Die so Spannung aufbauen, die dann aber vielleicht auch gar nicht aufgelöst wird, weil manchmal passiert dann noch gar nichts.
Ja, aber Suspense ist ja
unterschwellig gehalten, ne?
Ist ja was anderes. Suspense ist ja, dass du weißt, dass jemand in Gefahr ist, während es die Person gar nicht weiß, zum Beispiel. Also weil du
das ist ja meistens so in Horrorfilmen. Du als Zuschauer hast ja immer einen Wissensvorsprung.
Genau, so zum Beispiel, wenn jemand eine Wohnung untersucht, siehst du dann immer geschnitten, dass jemand zurückkommt in die Wohnung oder so. Dann steht er vorm Haus, dann geht er die Treppe hoch.
Da kommt ja jetzt auch in 2019 der dritte Film von M. Night Shyamalan raus mit dem, ne, nach Unbreakable und Split, glaube ich, mit dem Glass. Und den Split-Film, der soll ja auch so horrormäßig sein. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Horrormäßig würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Das ist jetzt wieder das, was der Tim meinte, mit diesem unterschwelligen Horror irgendwie so ein bisschen. So war er in der Richtung. Aber jetzt so, dass du jetzt dich erschreckst wie in richtigen Horrorfilm, das ist ja gar nicht.
Nee, aber dann finde ich das nämlich gut, weil diese erschreckenden Horrorsachen, die können mir irgendwie gestohlen bleiben.
Davon gibt es halt zu viele schon. Das ist halt, finde ich halt schade, weil das macht den Horror eigentlich nicht mehr aus. Weil da wird's laut, wie der Bench sagt, es wird urlaut auf einmal im Film und da flackert's auf einmal und da denkst du, boah, scheiße, oh, muss mich jetzt erschrecken, oh nein, das ist laut. Und das ist halt kein Horror mehr für mich. Das ist halt, ja, weiß auch nicht.
Ich fand es vom Trailer interessant, diese ganzen Charaktere, die der Hauptdarsteller da in einem spielt, in einem weg und den Wechsel dazwischen. Soll er ja sehr gut gemacht haben. Irgendwann, wenn es mal ganz hell ist und ganz fröhlich draußen, dann lege ich den vielleicht mal ein.
Am 1. Mai oder so.
Alles mit Blumen ausgelegt in der Wohnung. Ein Hund läuft die ganze Zeit um dich rum.
Ein Welpen auf dem Schoß.
Übrigens, oh, liebe Zuhörer, kurze Info, da das hier ja auch sowas wie ein Retro-Podcast ist, haben wir dem Jan extra ein Retro-Mikrofon verpasst. Ein altes Kohlemikrofon, also nicht wundern, wenn der Jan ein bisschen...
Ich mach das eigentlich von Flüstertüte her. Direkt zu Tim ins Fenster.
Ich habe auch ein Problem mit so Horror-Computerspielen. Da kann ich auch immer schlecht spielen. Es gab doch dieses Amnesia, glaube ich, das, wo du so in so dunklen Kellern rumläufst. Mhm. Habt ihr das gespielt? Mhm. Ich habe das nicht sehr weit gespielt, weil ich irgendwie mich nur die ganze Zeit unter irgendeinem Regal verkrochen habe, weil ich, wenn ich nicht weiß, ob hinter mir oder vor mir irgendwas ist, keine Ahnung, ja, habe ich Angst gehabt.
Ja, aber ich finde, bei Videospielen kann man das sogar noch viel besser beschreiben, diesen Unterschied zwischen diesem, ich sag mal jetzt ganz plump billigen Erschreckhorror und diesem psychologischen Horror, den Jan meinte. Da ist für mich immer das perfekte Beispiel der Unterschied zwischen der Resident Evil-Reihe und der Silent Hill-Reihe. Mhm. Weil Resident Evil ist halt wirklich auch nur dieses und du erschreckst dich, weil der Hund durchs Fenster gesprungen kommt. Hm. Aber bei Silent Hill, da passiert so viel auch im Hintergrund. Der verändert sich, du hörst irgendwas. Es wird Spannung aufgebaut und am Ende wird die vielleicht auch gar nicht aufgelöst, weil nichts in dem Raum passiert, wo du gerade drin bist. Also da ist für mich dieser Unterschied am größten gerade bei den Spielen. Hm. Und da bin ich auch eher der Silent Hill-Fan als der Resident Evil-Fan.
Ach, wir wären keine Freunde mehr. Das war's mit dir. Tschüss.
Ich war früher immer der Dino Crisis Fan.
Oh, das war
Dino toll. Crisis auf der
PlayStation. Aber nur 1 und 2.
Nee, nur der erste. Der zweite war schon kacke.
Ja, der war schon so Arcade-mäßig, das stimmt.
Ja, beim zweiten, immer wenn du den Bildschirm gewechselt hast quasi, wusstest du, da sind mindestens einer oder zwei Dinosaurier. Mhm. Ja. Und beim ersten wurden diese wenigstens so sparsam eingesetzt. Das ist ein bisschen wie bei den Filmen.
Ja, die sind doch nicht wiedergekommen wie im zweiten Teil. Im zweiten, selbst du gehst den Bildschirm vor und dann gehst du den gleichen Bildschirm wieder zurück, dann sind sie ja wieder da.
Genau. Und das
die ist ja immer dann,
dumme Spielmechanik.
Ja. Aber der erste war cool.
Der erste war verdammt cool. Den habe ich mit irgendwie 12 oder sowas gespielt, keine Ahnung, wann das rauskam.
Diesen Pixel.
Und dann cool, Dinosaurier, yeah. Und ich habe ihn irgendwie eine Stunde oder anderthalb gespielt und dann musste ich ausmachen, weil ich einfach sowas von erschöpft war.
Ja, das war auch so Psycho-Horror so ein bisschen, weil du wusstest, du hast vielleicht mal ein Kratzen oder so ein Quietschen gehört, du wusstest aber nie, was jetzt wirklich passiert.
Genau.
Ist denn Silent Hill eine Computerspielserie oder eine Filmserie? Ja.
Beides. Also die Spiele sind
aber viele zuerst älter Spiele, und
die Filme kamen danach.
Ja, das wusste ich.
Wobei du da auch nur den ersten gucken solltest.
Okay. Das ist auch eine der seltenen Spieleadaptionen.
Und das ist, glaube ich, eine der wenigen, die funktioniert haben, weil der Silent Hill Film wird gefeiert von den Fans und auch von den Kritikern nicht so, aber von den Fans auf jeden Fall, weil sonst ist es ja immer andersrum. Oftmals sind ja Videospielfilme erfolgreich, aber die Fans sagen immer, hör, das hat überhaupt gar nichts mit den Spielen zu tun. Und bei Silent Hill ist es genau andersrum. Es wurde auch keine Filmmusik, glaube ich, für den Film gemacht. Es wurde nur Musik aus den Spielen genutzt.
Ja, wahrscheinlich, weil die Zielgruppe bei so Filmen dann auch vor allem die Leute sind, die die Spiele kennen und die dann enttäuscht sind, weil es dann anders ist.
Aber bei Silent Hill, aber da hatten sie auch den Vorteil, dass der Regisseur auf die Firma zugegangen ist und gesagt hat, er möchte den Film machen, weil er so ein großer Fan der Spielereihe ist.
Okay.
Und das hat halt ganz wunderbar funktioniert. Und beim zweiten haben sie dann einen anderen gehabt und der hat nicht funktioniert.
Man hat doch deutlich gesehen, dass es, ich weiß nicht, dass der Regisseur nicht mehr da war im zweiten Teil.
Ja, also der zweite war wirklich. Aber der erste, boah, den habe ich so gefeiert im Kino. Ich konnte es echt kaum erwarten, den zu sehen. Und dann war der auch einfach gut. Diese ganzen Anspielungen, wenn man die Spiele gesehen hat und gespielt hat, die Musik, die Charaktere, teilweise hat der komplette Kamerafahrten und Kameraperspektiven aus den Spielen übernommen. Richtig super.
Ja, der lohnt sich auf jeden Fall. Getestet. Ja, finde ich auch.
Tja, Tim, musst du auf deine Liste setzen.
Also, und die Resident Evil-Filme würde ich nicht anschauen. Nein.
Außer man ist ein Fan von Mila Jovovich.
Ja, Resident Evil habe ich schon mal ein paar im Kino gesehen, mindestens einen. Aber das sind ja meistens einfach so Action-Splatter.
Ja,
wobei,
genau.
Die Filme sind schlecht, aber ich mag die Filmmusik. Die ist echt okay. Toll bei Resident Evil.
Ja, und das erste Spiel muss ja auch sehr gut gewesen sein. Zwischendurch gab es so ein paar, also zwischendurch habe ich mal mindestens eins gespielt, weil man das im Koop spielen konnte. Das hat schon Spaß gemacht, aber das war halt auch Geballer und Blätter.
Das war 5 oder 6.
Vermutlich.
Ja. Weil das erste Spiel, das da gab es kein Koop.
Ja, genau. Ja,
aber nächstes Jahr im Januar, ne, Mario?
Ja, ach ja, also wirklich, mein Herz schlägt schon. Das ist ja. Das mein Lieblingsspiel überhaupt. Und also Resident Evil 2 kommt halt raus. Sagen wir es vielleicht.
Ja, das habe ich auch gehört. In einer
wunderschönen Grafik.
Und das erste gibt es ja schon als Remake, gell?
Aber das ist auch schon.
Genau.
Ach so. Wurde ja damals für den GameCube Remake, ne?
Genau, GameCube war es, genau. Ja. Und also wirklich, da sieht man, die haben wirklich Bock drauf, das zu machen. Und die Leute wollen sie auch spielen. Auch wenn das so oldschool ist von damals und die Leute stehen drauf, nicht nur die Fans, sondern auch neue Spieler. Ja, es wird ein teurer Monat.
Oh ja.
Okay. Wollen wir denn mal zu was noch Älterem kommen?
Zu mir?
Zum Hauptthema. Das ist auch keine schlechte
zu Ben.
Ich hätte nämlich gesagt, wo wir bei Silent Hill waren, von den Kritikern nicht so beliebt, aber von den Fans beliebt. Ist ja noch ein anderer Film.
Wirklich, Jan?
Ja, Ben. Aber jetzt, welcher denn, Tim? Oder worüber reden wir? Das wäre auch so eine Überleitung, aber deine fand ich auch schön.
Die Überleitung, wäre ganz gut gewesen, wenn wir nicht als Hauptthema, zu dem wir jetzt kommen, wenn wir nicht nur den Film hätten, sondern
alles.
Ein Universum, was auch im Intro vom Sie reden Podcast schon kurz angeteasert wird, nämlich mit dem Satz, das Beiß muss fließen. Und so haben wir uns gedacht, reden wir doch mal über Dune.
Dune?
Doom. Ja, Doom 1, IDDUD.
Ach, das war noch schön. Damals auf dem Mars. Ach, so habe ich mir das vorgestellt.
War das eigentlich auf dem Mars oder war das auf dem Mond?
Auf dem Mars.
Ich glaube, das war auf dem Mond.
Du lügst.
Sagen wir, es war auf einem Mond des Mars.
Das kann sein, Phobos, glaube ich. Ach, ist ja auch egal. Kommen wir zu Dune.
Der Wüstenplanet.
Als Buch von Frank Herbert, ein Klassiker. Den ich nicht kenne.
Ja, spricht für dich, nicht. Aber...
1965 erschienen. Bis auf Ben vielleicht vor unserer Zeit.
Was?
Arschlöcher. Nein, du bist der Einzige, der ihn hier gelesen hat.
Genau.
Ja, aber das ist auch schon ein bisschen länger her, aber so lange dann auch noch nicht.
Klär uns mal auf, Ben. Was ist das denn? Was hat das denn mit diesem Buch auf sich?
Also,
ich kenne nur... Naja, erklär mal.
Die Bibel, genau. Dune ist ein Romanuniversum, das Frank Herbert geschrieben hat, wie Tim schon gesagt hatte. Und das spielt in der entfernten Zukunft, irgendwann im Jahr 10.000 irgendwas, so genau weiß ich das nicht mehr. Und beschreibt eben das Universum, das von den Menschen kolonisiert wurde und in dem sich so eine Art feudalistisches System entwickelt hat. In dem royale Häuser, Familien das Sagen haben über gewisse Planeten, Orte und Systeme. Und das Ganze wird eben kontrolliert und überwacht von einem Imperator, der auch von einer Familie gestellt wird. Und das Wichtigste in diesem Universum ist eben das Spice, denn das benötigen die Menschen, um mit den Raumschiffen überlichtschnell von einem Ort zum anderen reisen zu können. Und dieses Spice gibt es nur auf einem einzigen Planeten, das ist der Planet Arrakis, der auch eben Dune genannt wird. Und deswegen...
Im ganzen Universum, nur auf einem Planeten, oder?
Zumindest bekannterweise, genau. Ja.
Die reden immer nämlich vom ganzen Universum. Star Wars redet immer nur von einer Galaxie, aber Dune nimmt eine Schippe drauf, der wird gleich das ganze Universum.
Ja, genau. Und deswegen ist halt das Haus, also dieser Planet wird immer als Lehen für eine gewisse Zeit einem Haus überschrieben, das dann dieses Spice abernten kann und darf und auch verkaufen darf und davon dann eben reich und mächtig wird. Und darum geht's halt in diesem Buch. Wer eben diesen Planeten kontrollieren darf und wer quasi in der Gunst des Imperators liegt und deswegen diese Reichtümer ansammeln kann.
Ja. Darf ich da kurz einhaken?
Nein.
Wegen dem ganzen Universum kann es sein, dass sie aber manchmal auch über den bekannten Universum sprechen.
Kann sein.
Irgendwie
hat
so.
Ja, Ben auch schon gesagt.
Ey, okay, gut, Entschuldigung. Weil der Imperator ja nur irgendwie der Imperator vom bekannten Universum oder so ist.
Das kann ja schlecht der Imperator vom unbekannten Universum sein. Am Ende gibt es da noch 3 Imperatoren.
Ja, aber als Imperator denkt man doch immer, man ist von allem der Imperator.
Ja.
Man ist sogar der Senat.
Ja, genau.
L'état, c'est moi. Senat. Ach, das war was anderes.
Ja, toll, Tim. Dankeschön.
Da war auch eine Art Imperator, ne?
Ja.
Ja, und Frank Herbert hat darüber halt eine riesige Romanreihe geschrieben, die auch nach seinem Tod noch von seinem Sohn und anderen Autoren fortgeführt wurde, weil er es halt nicht mehr geschafft hat, sein Universum sozusagen zu vollenden. Und anhand seiner Notizen und vorgeschriebenen Texte und so weiter haben dann auch andere Autoren versucht, dieses Universum fortzuführen.
Die Kinder, oder war das, verwechsel ich das gerade mit
Tolkien? Nee, sein Sohn ist auch dabei, aber es sind noch andere. Also er hat es nicht alleine gemacht. Ja.
Der wollte halt auch noch ein bisschen Geld verdienen.
Ich will nicht wissen, ich glaube, es gibt bestimmt schon 20 Romane oder so, ich weiß nicht genau.
Ja, das ist von Dune. Kevin J. Anderson und dem Sohn Brian Herbert.
Brian Herbert, genau.
Die haben 99 damit angefangen, nach er 5 Sequels zu dem originalen Dune geschrieben hat. Der Frank Herbert.
Er hat selbst 6 Bücher geschrieben.
Genau. Und dazu kamen dann noch jede Menge, Computerspieladaptionen, Filmadaptionen, Serienadaptionen, wobei die letzten beiden nicht im Plural zu verstehen sind.
Wie dick ist denn das Buch? Ist das so ein richtig dicker Wälzer oder ist das eher so ein, 6, so ein Hobbit?
700 Seiten, würde ich sagen.
Ja, im Englischen hier 412.
Also das erste ist, glaube ich, sogar das dickste und die anderen sind, dann meine ich, dünner geworden.
Wie ist denn so der Schreibstil? Aus welcher Perspektive?
Da kurz einwerfen, ja? Das aktuell verfügbare Exemplar bei Amazon hat 880 Seiten.
Okay.
Aber da hängt meistens noch hinten so eine Art Enzyklopädie dran, wo Worte und Begriffe erklärt werden.
Mhm.
Genau.
Ist das aus Sicht einer Person beschrieben oder ist das in der dritten Person beschrieben? Also oder gibt es da einen Ich-Erzähler?
Also der Hauptcharakter ist quasi Paul Atreides, der Sohn des Herzogs vom Haus Atreides. Und zumindest der erste Roman beschreibt sozusagen seine Sicht der Sachen. Aber ich meine nicht, dass es aus der Ego-Perspektive geschrieben ist. Und das wechselt auch hin und wieder den Protagonisten und erklärt dann auch andere Protagonisten und andere Orte, die quasi parallel zu der Haupthandlung passieren.
Ich frag deswegen, weil ich gelesen habe, dass das sehr viel so die Gedankenwelt auch beschreibt
von
Leuten.
Genau, also die Gedanken werden quasi ausgeschrieben in dem Buch, was sehr wichtig ist, weil man sonst sehr oft nicht versteht, was gerade passiert.
Und das ist etwas, was der Film, der erste Film, den es da gab, über den wir gleich auch noch reden werden, was der auch so macht. Also
genau.
Einfach durch Sprache, wie man das im Film halt macht. Ohne dass
die Lippen sich bewegen. Man hört quasi die Gedanken, genau. Ja. Ah, ich bin gerade nur kurz mal in dieses, Sie können ja in das Buch gucken, bei Amazon gegangen. Und es ist nicht aus der ersten Person geschrieben. Es ist mehr so aus der dritten Person geschrieben, weil es heißt zum Beispiel, also es heißt hier, Paul schlief ein, bla bla bla. Und danach steht aber Sachen wie, seine Mutter redete und seine Mutter ging durch den Raum.
Also,
es bezieht sich schon sehr auf ihn, ist aber nicht quasi aus seiner Sicht geschrieben.
Okay.
Genau.
Aber wenn es so allwissend ist, nennt man es den auktorialen Erzähler oder sowas, ne? Diese allwissende Erzählperspektive. Okay. Der halt auch die Gedanken von allen möglichen Charakteren in einem Buch hat. Und dann gibt's ja noch den dritte Person Erzähler aus Sicht einer Person.
Mhm.
Das, glaube ich, so das gängigste ist. Und dann die Perspektivenerzählung aus der Ich-Perspektive. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber so wie Ben das jetzt beschreibt, denke ich, ist das der allwissende, auktoriale Erzähler.
Gibt es übrigens auch alle als Hörbücher. Also wenn man sich die mal anhören möchte, die sind sehr gut runterzuhören.
Oh, sehr gern. Ich bin so ein Hörbuch-Fan.
Also von der Art her muss man wirklich sagen, dass das, ich kann verstehen, wenn Leute das Buch nicht mögen, weil das verliert sich sehr schnell in der Erläuterung und der Erklärung, ich sag mal, seiner Umgebung und seines Universums und beschränkt sich jetzt nicht darauf, die Geschichte der Hauptcharaktere oder der Charaktere als solche zu erzählen, weil es wird wirklich sehr viel erklärt, wie das Universum funktioniert, wie die Politik funktioniert, wie dieses feudalistische System der Häuser funktioniert, was dann auch noch diese Handelsgilde dazu treiben hat, die quasi den Raumflug kontrolliert. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr Herr der Ringe-esk, was die Erklärung seiner Welt angeht. Und das kann den einen oder anderen schon sehr schnell langweilen.
Wobei ich das bei Herr der Ringe gar nicht so schlimm finde, wie das immer beschrieben ist. Klar, da gibt es auch viel Beschreibung der Landschaft und so weiter. Aber so schlimm finde ich das da eigentlich gar nicht.
Nö, ist halt nur nicht jedermanns Sache. Mich stört's auch nicht. Ich mag das auch lieber. Ich mag auch zum Beispiel, dass bei Mass Effect, dass da so viel drumherum erzählt wird. Man hätte die Spiele wahrscheinlich auch in der Hälfte der Zeit spielen können, aber ich find's halt schön, dass sich die Zeit genommen hat, das Universum zu erklären. Mhm. Von daher, ich mag die Buchreihe. Ich mag sie sehr gerne. Ich habe sie alle 6 gelesen. Ich habe auch einen Teil der Nachfolger gelesen, nicht alle. Und zumindest das erste lese ich immer wieder gerne. Später wird sogar mir zu viel, dann werden die Bücher extrem politisch. Also es passiert sehr wenig und es wird immer mehr erläutert.
Okay.
Und irgendwann ist mir das auch zu viel geworden. Ich habe es dann noch durchgezogen, damit ich weiß, wie es quasi ausgeht, wobei es ja nach 6 Büchern nicht zu Ende war, weil er konnte ja nicht mehr weiterschreiben. Mhm. Aber ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Aber teilweise war es schon eine Qual. Und wenn man sie dann nochmal liest, dann erwischt man sich tatsächlich dabei, dass man hin und wieder vielleicht mal 20 Seiten weiterblättert, bis das nächste Kapitel anfängt.
Wie nah ist denn die schlussendliche Filmadaption dann an dem Buch oder den Büchern? Weil es gab ja mehrere Versuche, weil vielleicht bevor wir gleich über den Film reden, gab es ja mehrere Versuche, den überhaupt anzugehen oder das Werk vom Papier auf die Leinwand zu bringen.
Also der David Lynch-Film hatte, ich sag jetzt mal, wenn man von den Namen und den Ortschaften absieht, nichts mit den Büchern zu tun. Der war schon sehr krass weit weg. Da wurde so viel geändert und so viel angepasst, eventuell auch für den Film, also für das Fernsehen an sich quasi. Und es wird quasi nichts mehr erklärt. Also man hat quasi sämtliche Erläuterungen aus dem Buch gestrichen und hat sich dann quasi nur noch auf die Charaktere fixiert und auch die Charaktere geändert und auch teilweise deren Leben und Sterben komplett von dem weggenommen, was in den Büchern passiert ist. Man hat sich quasi die Lizenz gekauft und da hat sich dann eine eigene Geschichte ausgedacht.
Okay, also das war aber bei dem Universumsfilm. Aber es beinhaltet ja schon dieselben Charaktere.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und auch grundsätzlich, ich sag mal, den gleichen Storystrang, aber der geht halt andere Wege als in dem Buch.
Also grundsätzlich, das, was du eben erzählt hast, das sehe ich ja schon in dem Film wieder. Also, dass es da diese Konkurrenz gibt zwischen diesen Häusern.
Ja.
Und dass die eben auf diesem Planeten ausgefochten werden. Diese Kämpfe zwischen den Häusern. Genau. Und das ist also eben Harkonnen und
geht es nur um Adrecht. 2 Häuser, genau. Ja. Oder 3, wenn man das imperiale Haus mit reinnimmt.
Und das ist ja in dem Film auch so.
Genau.
Und dann gibt's noch die Urbevölkerung von Arrakis, die Fremen. Die gibt's wahrscheinlich im Buch ja sicher auch.
Genau, die gibt's im Buch auch. Nur die Art und Weise, wie sie quasi Leto an die Macht verhelfen und ihm im Kampf unterstützen, hat nichts mit dem zu tun, was in den Büchern passiert ist.
Okay. Mhm.
Aber dann gab's ja später nochmal, ich weiß nicht, wann das war. Moment, ich muss kurz klicken. Das war 2000. Gab es ja eine TV-Miniserie aus Amerika, die versucht hat, das Ganze noch mal neu zu adaptieren. Das waren dann quasi, wie viel waren das, 4 Stunden oder so? Also 3-mal, keine Ahnung, paar und 60 Minuten, die dann versucht haben, das Ganze noch mal neu anzugehen. Mit nicht viel Budget, das sieht man in der Serie leider an. Also die Kostüme sind schön. Aber oftmals spielt die Serie vor gemalten Hintergründen, was man auch wirklich sieht. Aber sie haben wirklich versucht, sich sehr nah an dem Buch zu orientieren. Das muss man der Serie echt zugute halten. Also die hat wirklich nicht viel verändert. Die hat viel weggelassen, ja, aber das, was sie genommen hat von dem Buch, hat sie auch wirklich beibehalten.
Wobei, anfängt, man muss ja sagen, dass der Film, der Lynch-Film, auch ursprünglich in der ersten Schnittfassung 4 Stunden gedauert hat.
Ja, das stimmt. Mhm.
Wurde ja komplett zusammengeschnitten. Weil, 4 Stunden ging halt nicht damals für Film. Heute hätte man da 2 draus gemacht oder so.
Das Drehbuch wurde ja sehr zusammengestaucht. Schon, ne? Sie haben irgendwie von fast 200 Seiten Drehbuch sind die auf die Hälfte runter, mehr oder weniger, glaube ich. Aber diese Serie, die du gerade angesprochen hast, Ben, das war so meine Eröffnung zum Dune-Universum. So im Jahr 2000 mit, keine Ahnung, 14, 15 Jahren. Und davor hatte ich sehr wenig Berührungspunkte damit.
Okay.
Ich habe den auch damals auf ProSieben gesehen, als er rausgekommen ist, diese Miniserie. Da habe ich mal eingeschalten als kleiner, unschuldiger Junge. Mir hat das eigentlich damals gefallen, weil ich kann mich kaum noch daran erinnern, ich gebe es zu, aber ich fand es damals ziemlich, ziemlich cool. Mich hat das als Kind ja gar nicht gestört, dass es so, ja, das mit den Effekten, das war mir als Kind immer schon wurscht eigentlich. Ich fand den cool damals, das weiß ich aber noch.
Und meine ersten Berührungen mit Dune war im Prinzip das Computerspiel Dune 2, Schlacht um Arrakis, wo wir sicher nachher auch nochmal kurz drüber reden können, insbesondere ich kann da was zu sagen. Aber ich habe tatsächlich das vor dem Film oder vor der Serie gesehen. Die Serie habe ich dann hinterher auch gesehen. Und den Film habe ich auch irgendwann gesehen.
Ja, bei mir war es so ähnlich wie bei dir tatsächlich. Ich habe auch nicht mit dem Buch angefangen. Also das Spiel ist ja irgendwann Anfang der 90er rausgekommen, Dune 2. Das erste habe ich nie gespielt. Mhm. Und dann habe ich das halt auch im Computer damals gespielt, soweit es eben ging. Ne? Man hatte ja jetzt auch nicht so die Originalfassungen zu Hause.
Boah,
und, was? Was? Und ich habe es geliebt. Also allein dieser Aspekt mit den einzelnen Einheiten und man muss Ressourcen sammeln und Basen aufbauen und so weiter. Und dann noch diese süßen Videos, die dazwischen liefen, das war super. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, irgendwann habe ich irgendwann mal abends so ins Fernsehheft geguckt und dann habe ich so nachts irgendwann um, ich weiß es nicht, 23 Uhr irgendwas gesehen, der Wüstenplanet 1984. Und ich dachte so, was, den Begriff kennst du doch? Und dann habe ich da ist aber so immer so eine kleine Textzusammenfassung drunter, habe ich dann gelesen, der Planet Arrakis, Spice, das Imperium, bla bla bla. Und ich habe so, what the fuck? Und dann habe ich mir das von meinen Eltern aufnehmen lassen damals und habe das dann irgendwann in den nächsten Tagen mal geguckt. Und so bin ich dann halt zu diesem Film gekommen. Und über den Film bin ich dann zu den Büchern gekommen. Ach, aber alles hat angefangen bei Dune 2.
Naja.
Bei mir. Und dann, ja. Ich habe auch erst gar nicht gerafft. Ich dachte, er ist geil, die haben einen Film zu dem Spiel gemacht. Bis ich dann erst dieses Ganze drumherum dann überhaupt mitbekomme. Ich meine, wie alt war ich denn da? 10, 11 oder so. Da habe ich das noch gar nicht so bewusst mitbekommen, aber ja, fand ich geil. Liest du einfach mal durchs Fernsehheft und dann findest du einen Film zu einem deiner liebsten Computerspiele zu der Zeit. Wer wäre da nicht begeistert gewesen in dem Alter?
Ja, also ich wusste schon, dass es den Film gab. Ich habe den auch irgendwann mal gesehen als Kind bestimmt. Aber ich war da jetzt nie so begeistert von, dass ich dann mir auch die Bücher gekauft hätte oder gelesen hätte.
Hm.
Aber das Computerspiel fand ich halt toll. Aber bleiben wir vielleicht jetzt erstmal beim Film.
Ja.
Weil da können wir jetzt vielleicht mehr sagen als zum Buch, weil es sei denn, du willst noch was zum Buch sagen.
Nö, ich kann ja immer mal wieder einwerfen, was vielleicht anders ist oder so, dass man die Unterschiede sieht, aber die Bücher an sich braucht man nicht so abarbeiten.
Mhm. Ja. Also der Film von 1984 ist ja ein Film von David Lynch, der eigentlich dadurch bekannt ist, dass er kein Mainstream-Regisseur ist, sondern so einen ganz eigenen Stil hat. Also ich sage immer, das ist so der Maler unter den Regisseuren, was auch tatsächlich stimmt, weil der war ursprünglich auch Maler. Und dem kommt es halt überhaupt nicht auf Handlung und strukturierte Erzählweise an, sondern mehr um welche Emotionen üben Bilder aus. Das ist eigentlich so seine Herangehensweise. Und er hat ja auch ganz viele Filme gemacht, die niemand guckt oder selten gezeigt werden. Also das ist wirklich kein Mainstream-Regisseur. Und der hat aber diese eine große Filmproduktion gemacht, die viele Millionen Dollar gekostet hat. Und das ist auch für ihn bis heute eigentlich so seine Nemesis. Also das, wo er sagt, daran ist er im Prinzip gescheitert. Und er sagt immer, dass letztendlich sein Problem mit dem Film ist, dass er nicht den Final Cut hatte. Also, dass er nicht entscheiden konnte, wie der Film geschnitten wird.
Mhm. Und genau. Er distanziert sich ja offen von dem Film tatsächlich.
Genau, ja.
Ja.
Und diesen Lynch-Style, den sieht man dem Film aber auch total an. Diese ganzen, ja, man sieht halt immer wieder in dem Film, wie so ein Wassertropfen in Wasser fällt. Und man sieht, wenn irgendwelche Effekte sind, wie zum Beispiel, wenn diese Sandwürmer, da müssen wir nochmal drüber sprechen, wenn die Sandwürmer kommen, dann sieht man immer so Blitze und so. Das sind so ganz so typische Lynch-Sachen, die's, glaube ich, im Buch auch nicht so beschrieben sind, dass da Blitze kommen, wenn die würden.
Nee, im Buch sieht man einfach nur, wie der Sand sich halt so wellt. Man sieht halt, da bewegt sich was drunter.
Genau.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche optischen Effekte, die jetzt Blitze oder Wind oder sowas, sondern man sieht einfach nur, da ist irgendwas unter dem Sand.
Genau. Und die Harkonnen, die sind ja so abgrundtief böse beschrieben. Ich glaube, das ist tatsächlich im Buch auch nicht ganz so, oder? Nein.
Mm-mm. Im Buch sind es einfach böse, ja, die sind böse, aber es sind Politiker, die einfach nur an Macht interessiert sind. Und im Film ist es ja wirklich, die laben sich ja an dem Leid ihrer Mitbewohner, ihrer Soldaten und ihrer Gefangenen und so. Und das gibt's alles im Buch gar nicht. Ja. Also diese Qualen und dieses bewusste Quälen, das gibt's im Buch nicht.
Das sah schon fast so Terry Gilliam-mäßig aus, fand ich. Wie der immer, da gibt's ja auch in Brasil diese Szene, wo diese eine Frau da geliftet wird mit dieser, wo das Gesicht ihr gerade gezogen wird. Und dann und
Star Trek.
Ja, genau, ja, ja. Ich meine jetzt Terry Gilliam auch, weil die haben ja immer auch gerne so riesen Brillen auf bei und Rohre und sowas. Und das hat mich alles sehr so an Terry Gilliam-Style erinnert, Brasil oder so. Mit diesen Harkonnen.
Schon das Visuelle, dass auch der Lord Harkonnen eben diese ganzen Geschwüre im Gesicht hat. Das zeigt ja schon, der ist eklig, der ist böse, der ist verdorben. Weißt du, so verdorben, dass sein Gesicht das schon zeigt.
Ja, genau.
Und ich hatte noch gelesen, dass Lynch tatsächlich so unzufrieden mit dem Film war, dass er ja gar nicht in den Credits auftaucht.
Okay.
Sondern nur das Kürzel oder das Alias Alan Smith E. auftaucht, okay. Was wohl viele Regisseure einsetzen, wenn sie nicht mit dem Film assoziiert werden wollen.
Ja, okay. Also in den heutigen Versionen steht das schon dick drauf, ein David Lynch Film, aber wahrscheinlich damals als in den Kinos.
Ja, damals.
Ja, in der kurzen Fassung, also in der zuerst rausgekommen ist, steht er tatsächlich noch drin. Ich habe ja ein Foto geschickt von meinen ganzen Fassungen, die ich zu Hause rumliegen habe. Und da ist ja, glaube ich, auch diese große Fassung dabei, diese 3,5-Stunden-Version. Warte mal, die habe ich da hier irgendwo liegen. Da, TV Extended Edition. Und ja, da steht's auch vorne drauf. Directed by Alan Smithy. Da steht nicht David Lynch drauf.
Okay.
Ja, da wird er mit keinem Wort erwähnt tatsächlich. Und das ist die Version, die 177 Minuten geht. Das ist die ganz lange Fassung. Mhm. Zum Teil auch, glaube ich, das ist die Version, die komplett synchronisiert wurde, weil es gab auch mal eine, da wurden die neuen Szenen waren dann noch im englischen Original und nur die alten Szenen waren halt eingedeutscht. Es gibt, ich will nicht wissen, wie viele Schnittfassungen es gibt, also bestimmt 3 oder 4 noch dazu, zu der normalen.
Nur kein Director's Cut.
Nee, das wollte er nicht.
Genau, das hat er nie gemacht und hat keinen Bock drauf gehabt. Und in Interviews, wenn jemand auf das Thema kommt, dann lenkt er auch ab. Dann geht er auch weiter und sagt, er will er nicht drüber reden. Also hat er keinen Bock mehr drauf. Und er hat auch nie wieder so einen teuren Film gemacht seitdem. Ja, du hast eben schon angesprochen, Ben, oder nee, Jan, du hast angesprochen, wie die Harkonnen dargestellt werden. Was mir noch aufgefallen ist, wie der Imperator im Film dargestellt wird. Und der ist übrigens auch sehr ähnlich, wie er im Computerspiel dargestellt wird. Der wird dann nicht so richtig mächtig oder böse dargestellt, sondern eher so getrieben von dieser Gilde der, wie heißen die, Navigatoren.
Genau, die Gilde der Navigatoren, genau.
Der macht eher so einen Marionetten-Eindruck.
Ja, richtig, genau. Es gibt ja diese Szenen im Alt oder mehrere Szenen, wo er halt Besuch bekommt von diesem Wurm-Navigator, die übrigens auch komplett anders aussehen als im Buch. Wo er ihm dann quasi so richtig droht, dass letztendlich sie ja die Macht haben, weil ohne ihre Raumschiffe kann er seine Truppen ja auch nicht verlegen. Und dann sitzt er halt mit, was weiß ich, wie vielen 100.000 Soldaten auf seinem Planeten und ist halt ein ganz toller Imperator, aber die Gilde lacht ihn dann halt die ganze Zeit nur aus. Das ist halt die Angst, die er auch hat. Und deswegen ist er denen ja schon so ein bisschen unterwürfig.
Und dann gibt's auch noch sowas wie Gedankenkontrolle oder Gedankenlesen in dem Film.
Das Psychor.
Ja, genau, sowas, weil sowohl die Tochter von dem Imperator ist ja dann so, kann Gedanken lesen oder Gedanken kontrollieren. Und bei den Atreides, die Mutter von Paul, kann das ja auch. Und Paul dann auch. Aber da habe ich gelesen, das wäre einfach subtiler im Buch. Also, dass sie dann nicht diese Geräte hätten, womit sie sozusagen die Gedanken in Waffen umwandeln können. Das wird es im Buch nicht geben.
Das gibt's nicht, genau.
Ja.
Diese Schallkanonen, die sie haben. Nee, die gibt's im Buch nicht. Die sind auch tatsächlich eine reine Erfindung für den Film und wurden interessanterweise dann ja auch in Dune 2 wieder aufgegriffen.
Allerdings von den Ordos, die es ja auch nicht gibt.
Nee, die Atreiden hatten diesen Schallpanzer.
Ach so, die hatten den. Ich dachte, die Ordos hatten den.
Nee, okay. Die hatten diesen Gaswerfer.
Ah, genau, stimmt.
Auf die
mit dem grünen Gas, ja. Stimmt, ja.
Ja, diese Gedankenkontrollier-Dinge, das war halt diese Schwesternschaft der Bene Gesserit.
Mhm.
Das ist halt so eine rein weibliche Gruppierung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den ultimativen Menschen zu züchten. Und deswegen haben die wohl schon seit Generationen eben diesen Plan, dass sie immer bestimmte Menschen zusammenführen und sich paaren lassen und aus dem Kind dann das wieder fortführen und so weiter und so weiter. Und diese ganze Stress und diese ganze Krise, die quasi im Dune-Universum stattfindet, beginnt damit, dass eben die Frau des Herzog Atreides ihm nicht wie von ihrer Gruppierung, weil sie ist übrigens auch Teil dieser Gruppierung, wie du schon gesagt hast, keine Tochter gebiert, was nämlich jetzt eigentlich Teil dieses Zuchtplans gewesen wäre, sondern da er unbedingt einen Sohn wollte, hat sie sich gegen ihre eigene Schwesternschaft gestellt und ihm einen Sohn geboren. Und dadurch ist eben alles durcheinander gekommen und deswegen hat er diese komischen Kräfte. Das hätte eigentlich alles gar nicht passieren dürfen.
So. Mhm. Ha, krass, die kann das.
Die können alles. Aufnehmen? Die können alles. Diese Schwesternschaft sind die eigentlichen Herrscher in diesem Universum.
Ach krass, nur keine Haare wachsen lassen.
Ja doch, die Lady Jessica hat die Haare.
Echt? Aber es sind doch sonst die, die immer so eine Glatze haben, oder?
Ja, genau, die so ein Mönch teilweise nur so einen Streifen um den Kopf haben.
Genau.
Das ist halt das Prinzip, die wollten halt es nennt sich Quisar Zaderach, das ist der Übermensch sozusagen, den wollten die züchten und das hat halt nicht so ganz funktioniert und dadurch haben sie dann halt so eine Art Mutanten bekommen, der quasi die Kräfte zum Teil schon hat, aber eben nicht die Loyalität gegenüber der Schwesternschaft. Und jetzt versuchen sie halt mit allen Mitteln diesen Jungen umzubringen und deswegen kommt es ja auch zu diesem Krieg auf Arrakis, weil im Hintergrund die Frauen die Fäden ziehen und die hohen Häuser gegeneinander aufhetzen, damit, wenn Gott so will, der Sohn in diesem Krieg stirbt und dann können sie quasi wieder von vorne anfangen. Aber das hat halt nicht funktioniert.
Das kommt halt in dem Film auch gar nicht raus. Also
nein, eben.
Man hat immer halt den
alles
Eindruck,
nur in dem Buch.
Also
und in der Serie.
Ja, man hat immer den Eindruck, dass man, wenn man das jetzt weiß, dass man das in dem Film sieht, was da passiert. Aber vielleicht hat das auch damit einfach zu tun, dass der halt um die Hälfte geschnitten wurde.
Das kann gut sein, ja.
Beim Film hatte ich den Eindruck, dass es halt eher dem Imperator da rumgeht, das Haus Atreides auszulöschen und es nicht um den einen Nachfolger da geht.
Ja, aber auch der wird ja wieder von den, von den Navigatoren da drauf gebracht, dass sie Paul Atreides töten sollen. Das ist ja gar nicht seine Idee.
Genau, weil die Angst haben, dass er quasi die Fremen unter sich vereint und damit dann die Kontrolle über Arrakis übernimmt.
Und dann kriegen die Navigatoren
die Scheiße, ne?
Eis mehr, genau.
Junkies ohne Stoff bei ihr. Was ist denn das eigentlich? Das sind doch Wurmausscheidungen, oder?
Was denn?
Das Weiß?
Ja, im Film wird irgendwann so im Gedankensatz von Paul gesagt, der Wurm ist das Weiß. Also vorher fragt er sich immer so, also der Wurm ist immer da, wo das Beiß ist und der Wurm verteidigt das Beiß und irgendwann wird ihm dann so klar in einem Satz, der Wurm ist das Beiß. Mehr wird dazu auch nie gesagt. Wird das im Buch erklärt? Bestimmt.
Ja, ich muss kurz überlegen, redet weiter.
Genau.
Ich hatte mir so vor dem Computerspiel, die tauchen immer irgendwo auf und ich dachte immer, ja okay, die haben da halt hingemacht. Das ist quasi Sandwurm-Pupu.
Vielleicht ist ja, der Wurm ist das Beiß eine elegante Umschreibung dafür. wie fandet ihr denn die Optik von dem Film?
Großartig.
Die ist echt gut. Also da sieht man auf jeden Fall, was du meinst mit er ist der Maler unter den Regisseuren.
Ja.
Weil allein der Thronraum von dem Imperator mit diesem ganzen Gold oder der Thron selber mit dieser Scheibe und den Löwenstütz, also es ist visuell sehr beeindruckend, die Kostüme und so weiter.
Ja, und es ist auch irgendwie, ich hatte irgendwie immer so den Eindruck, als wäre das so arabisch irgendwie, so wie aus Tausend und einer Nacht da gerade in diesem Thronsaal und dann die Atreides sind eher so irgendwie russische Uniformen, bevor es die Sowjetunion wurde oder so. So Aristokraten.
Zaren-Uniform.
Ja, so Zaren, genau. So, irgendwie kamen die mir so vor. Und der Imperator.
Die konnten einfach ein bisschen SM.
Ja, die sehen aus wie so Taucher. Die haben ja diese Taucheranzüge an.
Und ich fand auch durchaus, am Anfang vom Film kommt das ja vor allem vor, Vielleicht ist das jetzt aber auch in dieser Fassung überarbeitet. Also so die Effekte am Anfang fand ich ganz nett, muss ich sagen. Wie sie diese Computermonitore und so dargestellt hatten. Das war ja immer so dieses dieser Halbzeilenmodus bei diesen Computermonitoren, aber das sah eigentlich relativ modern aus, fand ich.
Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es kommt auch in dem ersten Film gar nicht so rüber, sondern eher in den Büchern und in der Serie auch später. Es gab wohl, ich weiß nicht wie viele, 100 oder 1000 Jahre vorher mal einen Krieg gegen die denkenden Maschinen, wie es so schön heißt, in dem dann quasi die Menschen kurz vor der Vernichtung standen und es dann irgendwann schaffen, die Maschinen zu besiegen. Und seitdem ist es eben verboten, denkende Computer, also wirklich richtige Computer zu bauen.
Ach so.
Es bewegt sich quasi jetzt alles nur noch auf Taschenrechnerniveau sozusagen. Und deswegen gibt es dann diese Mentaten, die quasi die Rolle der Computer übernommen haben.
Verstehe.
Diese hochgezüchteten, super schnell denkenden Menschen, die quasi alles in Sekundenschnelle verarbeiten können. Und die brauchen eben auch dieses Spice, um zu funktionieren. Und das ist dann halt auch der zweite Punkt, warum es das Zeug überall geben sollte. Aber ja, genau. Also die denkenden Maschinen sind quasi seit diesem Krieg, seit diesem Dschihad, wie sie es nennen, sind die denkenden Maschinen eben verboten.
Okay. Und am Anfang reisen die ja so von, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, die Atreides, von irgendeinem Planeten halt nach
Aladan.
Ah, nach Arrakis. Und dann sieht man ja auch, wie die erstmal mit einer Fähre starten. Und dann fliegen sie an so ein großes Schiff, was aussieht wie so eine Zigarre, fliegen sie da irgendwie rein. Und dann taucht das Schiff einfach über Arrakis auf. Und es heißt auch vorher, dass die Navigatoren sozusagen reisen, ohne sich zu bewegen. Also irgendwie ist das halt, ich dachte, es ist das Telekinese, aber das ist wahrscheinlich einfach nur eine andere Sicht auf sowas wie ein Hyperraumsprung.
Ja, ich weiß nicht, ob es in den Büchern auch genannt wird, aber ich kann mich daran erinnern, dass sie in der Serie sagen, dass die Navigatoren den Raum falten.
Also so wie, also, dass man wie bei Star Trek letztendlich auch.
Ja, genau, dass man quasi einfach da bleibt, wo man ist, aber der Raum um einen rum quasi verändert.
Ja, okay. Das wird halt mal so angeteasert mit diesem Satz, sie reisen, ohne sich zu bewegen. Das ist auch wieder so, mehr wird darüber in dem Film nicht.
Ja, es wird halt so viel angedeutet. Ja. Man weiß halt nicht, wie viel noch in dem Film drin war, bevor die Männer in den Anzügen kamen mit der Schere. Übrigens, das Spice ist tatsächlich basiert auf den Exkrementen der Wurmjungen. Und wenn diese Exkremente mit Wasser in Kontakt kommen, dann bildet sich so eine Art Vorspice-Masse und die sondert extrem viel CO2 aus. Und wenn diese CO2-Blase unter dem Sand eine kritische Dichte erreicht hat, dann platzt das quasi nach oben. Das kennt man ja auch aus den Spielen.
Ja.
Und verteilt dann diese Masse auf dem Sand. Und sobald diese dann durch die Sonne getrocknet wird, wird daraus eben das Spice, wie man es kennt.
Okay.
Das ist ja krass. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so selten, weil ein Wüstenplanet hat bestimmt nicht so viel Regen.
Ja, und die Würmer braucht man halt dafür. Und die gibt es nur auf diesem einen Planeten.
Ja.
Auf einem Planeten.
www.spice.com.
Spice.arrakis.
Ja, wir können noch mal über die Schauspieler reden, die da so mitspielen, weil da kennt man ja einiges.
Oh ja.
Was kennt man denn da so?
Sting.
Sting, genau.
Größter Schauspieler.
Sting als Atreiden.
Nein, Harkonnen.
Harkonnen.
Ja, genau. Der ist ja der Sohn des Harkonnen. Also, der hat doch zwei Söhne, ne?
Nee, das sind beides Neffen.
Ja, Neffen.
Ah, okay. Neffen. Der so gut.
Bei den Ducks.
Genau.
Der ist so Tick und Trick.
Sting und Trick
ist tot.
Eher Tick und Dick.
Ja, genau.
Genau. Sting ist quasi der hübsche junge Neffe. Und der andere, dessen Schauspielernamen ich nicht kenne, ist der dicke, bösartige, hässliche Neffe.
Aber die sind doch beide ein bisschen bösartig.
Fate ist das so ein bisschen mehr so versteckt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber der Blick, den der alleine
immer hat, der ist halt irre.
Dieser Wahnsinnige, genau.
Ja.
Ja. Übrigens, der andere, das ist auch ein typischer Lynch-Schauspieler, Jack Nance, das ist einer von den Harkonnen, das müsste der andere dann sein.
Nee, das ist Jack Nance, einer der Generäle.
Ach so, okay.
Captain Larkin Neefoot.
Das ist nicht der andere, der Captain?
Mhm.
Ach so.
Ich meine, das ist der, der zusammen mit dem Mentaten in diesem Giftanschlag gestorben ist. Da waren zwei Leute in dem Raum und der Baron. Und der Baron ist ja so weggeschwebt und die beiden anderen sind, meine ich, dann gestorben.
Ah, okay.
War quasi der, ich nenne es mal, der Bodyguard des Barons.
Das war dann der andere Neffe, okay.
Genau.
Aber um bei Jack Nance zu bleiben, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist ein ganz typischer Lynch-Schauspieler. Der spielt irgendwie bei allem mit, was David Lynch gemacht hat. Also ist schon tot, aber hat sowohl in Eraserhead, dem ersten David Lynch-Film, mitgespielt, hat in, ja, wie gesagt, in Dune mitgespielt, hat in Blue Velvet mitgespielt, hat in Twin Peaks mitgespielt und ja, irgendwann ist er dann gestorben. Also in der neuen Twin Peaks-Serie war er schon tot.
Oh, der ist aber auch nicht alt geworden.
Nee, der ist, glaube ich, irgendwo überfallen und umgebracht worden auf offener Straße. Irgendwie sowas habe ich mal gehört.
Wow.
Hast du es gehört? Ein Klatschcafé.
Ich könnte jetzt auch auf Wikipedia nachgucken.
Ich habe ihn schon zugemacht. Aber ja, stand da auch. Der wurde irgendwie überfallen, beziehungsweise gab eine Schlägerei und der ist dann nach Hause gegangen und da hat man ihn dann gefunden. Und der hatte wohl irgendwie irgendwas am Kopf und der ist damit wohl nicht mehr rechtzeitig zum Arzt gekommen. Mhm. Schädeltrauma oder so dahinter, glaube ich. Ja, wen kennt man noch? Jürgen Prochnow, der Alte.
Genau, das Boot. Das Boot muss das abkönnen.
Jürgen Prochnow, das Boot.
Den Herzog Leto Atreides. Nein, nein, der hat auch bei Beverly Hills Cop mitgespielt. Zusammen mit Brigitte Nielsen.
Und der hat auch bei Die Mächte des Wahnsinns mitgespielt.
Und bei House of the Dead von Uwe Boll.
Mhm. Aber das war natürlich gerade so die Zeit, 84. Ich glaube, das Boot war ja 80, da war er dann halt super bekannt. Und dann hat er wahrscheinlich...
Hat toll gespielt, also er hat den Deku wirklich genau, gut gespielt.
Ich auch.
Mochte den. Patrick Stewart, kenne ich nicht, nächster.
Ja, Patrick Stewart erkennt man immer, wenn er auftaucht.
Ja. Mhm. Der altert ja auch nicht.
Genau.
Der Max, dieser Dr. Kynes.
Mhm.
Der Schauspieler, der spielt in Star Wars Episode 7 mit, in Game of Thrones.
Max von Sydow.
Mhm.
Und das ist auch der wie heißt er denn? Der Exig, ne, Quatsch. Mhm. Was heißt Geisteraustreibung?
Exorzist?
Der Exorzist ist es doch, oder?
Ja.
Okay. Ja, den kennt man aus vielen Sachen. Der hat auch bei Conan der Barbar mitgespielt. Ja. Da hat er den gespielt, der ihn quasi aufgezogen hat.
Der kleine Horrorladen und so. Ganz, ganz viel. Mhm. Brad Dourif.
Oh ja.
Spielt mit. Das ist der Mentat, oder? Von den Atreides.
Von den Harkonnen.
Ach, wieso verwechsel ich die ganze Zeit?
Das sind doch die immer so einen roten Mund haben.
Genau, weil die immer dieses Zeug fressen. Nee, die Mentaten.
Ach so, das kommt von dem Spice.
Genau.
Deswegen hat er das von den Atreides auch, diesen, ah.
Ja, genau. Die kriegen diese Blase.
Peter de Vries. Der einzige Holländer.
Ja, aber Brad Dourif, ganz kurz noch, das ist Grima Schlangenzunge aus Herr der Ringe.
Ach, krass, ja.
Wenn
du das so sagst, erkenne ich's.
Er hat auch bei Alien 4 mitgespielt. Da hat er einen der Wissenschaftler gespielt, der da auf diesem Raumschiff gestorben ist.
Der so fasziniert war von den Aliens, oder?
Ja, genau. Der in dieses Loch geguckt hat.
Ja.
Sollte man ja immer machen in solchen Situationen.
Oh Mann. Ach, diese Linda Hunt.
Ja,
die spielt da auch mit. Die kenne ich von Kindergartenkopf.
Das ist diese kleine Haushälterin von,
genau.
von den, wie heißen sie, Fremen, die nicht sehr lange lebt.
Genau, die quasi als erste den Angriff quasi entdeckt, als das Haus angegriffen wird, also der Palast.
Genau.
Ja. Hier, Paul Smith spielt den anderen Neffen des Baron Harkonnen.
Okay.
Rabban. Aber von dem kenne ich jetzt nichts weiter.
Mhm. Ja, Dean Stockwell kann man noch erwähnen. Das ist der Arzt, der alle verrät. Aber den hätte ich nie erkannt. Du hast gesagt, den kann man erkennen. Ich habe ihn nicht erkannt.
Ich finde das Gesicht, aber ich kenne ihn halt auch schon von Dune früher, bevor ich ihn in alt gesehen habe. Also ja, aus Battlestar Galactica, falls es der ein oder andere von euch gesehen
hat. Genau, da spielt er mit. Und bei Star Trek spielt er ja auch öfters mal mit.
Ja.
Ja, und dieser Anführer von den Fremen, der mit dem schwarzen Vollbart, das ist auch so ein typischer David Lynch-Schauspieler, der auch immer bei ihm irgendwo was mitspielt. Jetzt finde ich gerade seinen Namen nicht. Da ist er Everett McGill. Stilgar heißt er. Das ist der, der mit Paul auf den Wurm steigt als erstes.
Der in der TV-Serie dann von Uwe Ochsenknecht gespielt wird.
Ah, okay.
Ja, und anscheinend laut Wikipedia hat David Lynch selber mitgespielt.
Echt? Als was? Wer?
Als Spice Worker.
Ja, am Anfang haben sie doch diesen Mähdrescher, diese Sammlermaschine gerettet. Die Leute aus dieser Maschine, die der Wurm gefressen hat. Vielleicht war er da dabei.
Das kann sein, ja. Also wahrscheinlich, weil sonst hat man die ja kaum irgendwo gesehen.
Ich muss ja sagen, ich habe da immer so eine ambivalente Beziehung zu dem Film. Ich finde den ja ganz, also optisch schon, es ist halt keine Massenware, das kann man glaube ich sagen. Es ist irgendwie so, ja, nicht vergleichbar so von der ganzen Aufmachung. Aber ich finde den so ab dem Zeitpunkt, wo die auf Arrakis ankommen, ist der auch nicht sehr unterhaltsam, finde ich. Über sehr lange Strecken.
Es wird halt extrem viel geredet in diesem, oder gedacht in diesem Film. Das ist vielleicht auch nicht so für jeden was, denke ich mal. Wenn dann plötzlich man das Gesicht von Paul sieht, und nichts passiert und man hört die ganze Zeit seine Stimme im Hintergrund, weil er gerade wieder darüber philosophiert, was man als nächstes machen könnte. Ja, also das hat in dem Buch hatte das ja eine große Bandbreite, diese gesprochenen Gedanken, aber ich glaube, für einen Film hätte man das eventuell auch irgendwie in einen Dialog mit einer anderen Person umwandeln können. Dass er sich vielleicht mit Stilgar oder wem auch immer unterhält, was man jetzt als nächstes tut. Aber die ganze Zeit dann nur da still zu sitzen und man sieht quasi nur seinen Kopf und die Kamera fährt die ganze Zeit um ihn rum und er redet quasi mit dem Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit ist für einen Kinofilm.
Ja, und das war halt auch alles so sehr sphärisch, so mit so Sound die ganze Zeit.
Ja,
das ist mir dann auch aufgefallen.
Man hat halt nie so richtig irgendwie dem Voll. Es war halt immer so eine Spur daneben, fand ich. Das ist so Lynch-typisch.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber normalerweise hast du halt bei David Lynch halt auch noch immer so einen skurrilen Humor nebenbei, den du halt hier natürlich nicht hast, weil das zu dem Film überhaupt nicht gepasst hätte. Aber dadurch wird das alles sehr, sehr sphärisch und steril und ich glaube, er hat halt das Problem, dass der halt so viel rausgeschnitten hat, dass man manches einfach nur versteht, wenn man Hintergründe schon kennt.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist mir auch, fällt mir immer wieder auf, wenn ich den nochmal sehe, dass ich mir immer denke, ach ja, das ist ja so und so, aber das weiß ich halt auch nur, weil ich halt den Rest drumherum kenne. Der Film ist halt, der nimmt sich halt so Versatzstücke aus den Büchern oder aus dem Buch, die toll klingen vielleicht, aber dadurch, dass eben die Auflösung sehr wahrscheinlich rausgeschnitten wurde, ich glaube ja nicht, dass er es so gedreht hat, dass man es nicht versteht, sondern dass er zum Teil auch Auflösung, ja gut, David Lynch, ja, stimmt auch wieder. Aber ich glaube tatsächlich, sie haben teilweise sehr dumm geschnitten, was das angeht. Statt darauf zu achten, dass sie dann einen kompletten Storystrang oder ein komplettes Ereignis rausschneiden, haben sie es nur zu zwei Dritteln rausgeschnitten und das andere Drittel ist dann noch drin und man denkt sich so, Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht. Also man merkt halt, dass das jemand geschnitten hat, der den Film nicht gemacht hat. Das ist halt schon sehr traurig.
Ja, das ist aber oft so bei Cuttern. Dass es eigentlich Leute machen, die eh nichts mit der Materie irgendwie zu tun haben. Das ist ja genau so.
Die gucken dann halt, ich muss hier noch 13 Sekunden wegkriegen, wo kann ich hier 13 Sekunden rausnehmen? Oh ja, hier ist gut.
Was nicht so schlimm ist und was dem Zuschauer eh nicht wirklich auffällt, außer wirklich denen, die wirklich genau hinschauen. Sonst fällt es eh nicht auf.
Nee, aber bei einem Film, der halt so massiv auf Story setzt, ist es halt extrem übel, wenn du irgendwo mittendrin 13 Sekunden rausschneidest und die Sekunden danach und davor aber drin lässt.
Ja.
Ja, leider.
Ich muss eine Stelle erwähnen, also ich musste total lachen, nämlich, also visuell schaut er echt super aus, die Kostüme und die ganzen Locations echt geil gemacht eigentlich. Da kommt ja der Navigator am Anfang zum Imperator in dieser Hülle da, in so einem, keine Ahnung, so einem Käfig.
Diese Jabba-Würmer sind, ja.
Ja. Und dann verabschiedet er sich, er geht halt wieder, dann fährt er wieder so rückwärts raus.
Ach so, mit dem. Das habt ihr auch gesehen, ich weiß, was du meinst.
Und seine Diener da rechts links mit dem Staubsauger.
Genau. Der hat so einen Wischmopp oder so einen Industriestaubsauger, wo er daneben ein bisschen rumwischt, während sie rausgehen.
Ja, die anscheinend so aussiffen, wenn sie da so lang fahren.
Ich hab da dreimal zurückspulen müssen. Ist das ein Staubsauger? So viel zum Jahr 10.000. Also lustig ist der Film. Also der Lynch hat doch irgendwie einen Humor eingebracht.
Okay.
Ja, vielleicht sollte ich ja mal erwähnen, dass ich ja nicht gar kein großer Dune-Fan bin, weil ihr seid ja eher begeistert davon als ich. Ich fand zwar damals als Kind irgendwie die Serie ziemlich cool, aber als ich es mir nochmal angeschaut habe vor ein paar Jahren, eben halt nicht mehr so. Also ich kann mit dem Universum leider gar nichts anfangen. Das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass es so alt ist. Das ist mir nicht immer wurscht, weil ich mag ja auch alte Filme. Aber ich weiß nicht, das ist mir alles zu viel. Der Ben hat es ja vorhin schon gesagt, so viel Blabla irgendwann einmal. Und das dachte ich mir dann auch, also, boah, so viel Blabla und warum? Da kann man eigentlich was anderes draus machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte nicht mal mit dem Buch irgendwie mich anfreunden können. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben für die Zuhörer. Und ich bin nicht anti-Dune, ja. Also ich werde den Film jetzt auch nicht kritisieren oder so, oh, der ist auch schlecht und so.
Mario ist immer so anti.
Nein, aber ich kann halt nicht so viel beitragen.
Mir geht es eigentlich ähnlich. Ich war auch nie wirklich ein Dune-Fan. Ich bin hauptsächlich, wie schon gesagt, ja, über das Computerspiel reingekommen.
Ja, bei mir ist es halt über die Bücher gekommen, weil die Bücher das Universum drumherum einfach so unglaublich gut erläutern. Und dann fühlt man sich da auch viel mehr drin, wenn man die Spiele spielt oder die Filme guckt, weil man dann halt das Drumherum viel besser versteht und auch viel besser sieht. Und ich glaube, das ist das, was mich so begeistert an diesem Universum. Dass es halt so schön aufgebaut ist, so auch glaubhaft aufgebaut ist.
Im kleineren und jetzt nicht so festgesetzten Rahmen ist es bei mir bei Warcraft tatsächlich so. Ich habe damals Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3 gespielt und dann kam mir jetzt irgendwann der Film raus in den letzten Jahren und der ist objektiv gesehen kein guter Film. Aber halt, wenn man die ganzen Warcraft-Sachen im Kopf hat und die Bücher sich angeguckt hat und sich in der Geschichte halt ein bisschen auskennt, dann macht der Film viel mehr Spaß. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt bei Dune ein bisschen der Fall ist. Wenn man halt die Hintergrundinfos kennt und sich in dem Universum zurechtfindet, dass der Film auch mehr Substanz hat. Ja. Für mich auf jeden Fall war es auch die Serie und das Computerspiel. Mhm. Oder eins der Computerspiele. Die ersten habe ich gar nicht gespielt. Die bei mir so Dune tangiert haben. Aber es macht auf jeden Fall Lust so mehr, dass ich glaube, dass ich mir das erste Buch auf jeden Fall mal.
Das kann man sich auf jeden Fall mal
zu Gemüte führen werde.
Wenn es das auch als Hörbuch gibt, dann kann man das
ja, machen. Wie gesagt, es gibt mindestens alle 6 Hauptbücher als Hörbücher. Wie es mit den Büchern ist, die jemand anders geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Weil die 6 Hörbücher habe ich selbst auch schon gehört.
Gibt's noch was?
Aber das halte ich.
Ach so.
Ja.
Das halte ich dann wie bei Tolkien. So die Sachen, die Kinder geschrieben haben und so, die brauche ich nicht.
Nee, übrigens Tolkien, ich habe ja auch den Herrn der Ringe erst gelesen, nachdem ich den ersten Film gesehen habe.
Ach, krass.
Ich hab,
ja, das ist sowas, das hat mich immer über die ganze Kindheit begleitet, der Hobbit und der Herr der Ringe. Da saß ich sogar ein ganzes Wochenende vor der Stereoanlage, als das irgendwie auf WDR 5 oder sowas lief und habe tatsächlich das Hörbuch auf Kassetten aufgenommen.
Das ist auch gar nicht schlecht. Die Version habe ich auch mal gehört. Der hat Gandalf so eine kratzige alte Stimme, gell?
Ja. Die ist richtig gut. Die ist
gut, ja.
Ja. Ich hatte nachher über 30 Kassetten oder sowas. Alle mit Filzmarker bemalt und beschriftet. Oh, heute habe ich keine mehr davon.
Das ist schade.
Schon, aber es war ein sehr schönes Wochenende.
Du wolltest noch was über den Film sagen, Ben.
Ja, ich wollte noch kurz einwerfen. Ich habe gerade nachgeguckt. Das Hörbuch wird gesprochen von Simon Jäger. Also
okay.
Nur so als Tipp. Kann man sich also auch anhören. Das ist eine nette Stimme. Ja, zum Film. Die Musik. Ich liebe die Musik. Also Toto hat da echt eine großartige Musik gemacht. Diese Gitarren-Solos teilweise, auch wenn die am Ende dann mit den Sandwürmern. Es gibt ja diese Szene, wo Paul quasi zum ersten Mal den Sandwurm reiten muss. Und er dann an der Seite so hochklettert und dann die Kamera so oben auf den Wurm und dann stellt er sich halt oben drauf und kontrolliert den Wurm das erste Mal mit dieser Leine und dann setzt dieses Gitarrensolo ein. Also diese Gitarre in diesem Film ist einfach unglaublich gut gesetzt. Die Filmmusik ist super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die sollte man sich auf jeden Fall mal angehört haben. Die schmettert richtig.
Mhm. Ja, trägt auf jeden Fall sehr zu der ganzen Stimmung bei, die der Film so von sich gibt. Ich würde gerne nochmal auf die Computerspiele zu sprechen kommen, weil ich da auch was zu sagen kann.
Yay!
Insbesondere über Dune 2, weil das für mich so ein prägendes Spiel war. Aber ganz kurz, ich habe auch Dune 1, das Spiel habe ich auch mal kurz gespielt, okay. Da bin ich nie so richtig warm geworden, nur um es mal vollständig zu haben. Das war so, Dune war so eine Art Wirtschaftssimulation, Adventure. Du bist halt als Paul Atreides auf diesem Planeten Arrakis angekommen, musstest dann immer so zwischen so Szenen rumreisen und so Aufgaben erfüllen. Das war so das erste Dune, was es gab. Ich weiß noch, da war man dann so in so einer Höhle und man war irgendwie in seinem Posten und konnte dann immer so rumfliegen zwischen den verschiedenen Orten. Und das
kenne ich tatsächlich nur aus YouTube-Videos.
Ja, also ich habe das auch nie wirklich gespielt, aber ein Freund von mir hatte das durchgespielt, aber mich hat das nie so gehuckt. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Aber Dune 2 war dann das Spiel überhaupt für mich. Und das ist auch das Spiel, was die Echtzeitstrategiespiele geprägt hat, was das ganze Genre geprägt hat. Eigentlich auf Englisch heißt es Dune 2 The Building of a Dynasty. Auf Deutsch heißt das Dune 2 Schlacht um Arrakis. Und ich meine gelesen zu haben auf Amerikanisch, also die amerikanische Version hieß auch Dune 2 The Battle of Arrakis. Ist 92 von Westwood. Von den Westwood Studios und von Virgin Interactive rausgebracht worden für den PC, Amiga und Sega Mega Drive.
Ich lese gerade auf 4 Disketten.
Auf 4 Disketten. Ich kenne nur die Version, wo schon immer Sprachausgabe dabei war im Intro. Ich weiß nicht, ob das die auch ist oder ob es später nochmal eine auf CD gab.
Das weiß ich nicht.
Aber es kann auch sein, dass das schon immer mit Sprachausgabe war. Voll vertontes Intro. Natürlich nur auf Englisch. Soweit ich weiß. Und dann auch.
Aber auch ein schönes Intro.
Ja, das sehr an den Film auch angelehnt ist. Das redet auch. Also das, im Film spricht ja die Tochter vom Imperator, glaube ich, das Intro. Oder?
Genau, ja.
Da geht es ja auch so: der Planet Arrakis.
Also man sieht sie auch zwischendurch mal, wie sie dann so über dieses Weltraumbild gelegt wird.
Ja.
Gespielt von Virginia Madsen, glaube ich. Klicken. Ja, genau.
Und im Spiel ist das ähnlich. Ich spiele mal einen ganz kurzen Schnipsel aus dem Intro ein, um diese Atmosphäre da mal zu sehen.
The Emperor has proposed a challenge to each of the houses.
The house that produces the most spice will control Dune. There are no set territories. And no rules of engagement.
Ach, diese schöne Adlib-Musik. Genau. Und
da fällt mir gerade ein, bevor du weiterredest, ich kenne das gar nicht auf Englisch. Ich habe das komplett auf Deutsch gespielt.
Okay. Ich habe das immer.
Weil ich kann mich noch an den Satz erinnern: Es gibt keine festgelegten Territorien und keine Regeln in diesem Wettstreit.
Ah, interessant. Da gibt es doch auf Deutsch. Weil ich hatte eine deutsche Version. Da war das Spiel an sich schon deutsch, aber dann die Sprachausgabe auf Englisch.
Ah, okay.
Und wenn man so Dune sich anguckt, Dune 2, dann ist das wirklich 1:1 schon das, was danach Command & Conquer wurde. Es gibt verschiedene Fraktionen, nämlich hier die Atreides und die Ordos, die es gar nicht gibt im Buch, glaube ich, und im Film auf jeden Fall nicht, und die Harkonnen eben. Und man kann alle drei Fraktionen spielen und die haben unterschiedliche Spezialeinheiten. Ich glaube sogar mehr als Spezialeinheiten, also ziemlich viele Einheiten sind sogar unterschiedlich, sodass man auch unterschiedliche Strategien hat. Zum Beispiel die Atreides, die haben so Luftkampfeinheiten. Das haben, glaube ich, die Harkonnen und so gar nicht.
Nee, die haben die Ornithopter.
Genau, die Ornithopter, ja. Und dafür haben die Harkonnen haben so Devastatoren, das sind so richtig fette Panzer, die man auch selbst zerstören kann und die dann im Umkreis alles mit sich nehmen. Und die Ordos haben, glaube ich, so Raketenwerfer.
Genau, diese Gaswerfer.
Ach, Gaswerfer, ja. Und aber auch, ich glaube, noch Raketenwerfer, oder? Egal. Mhm. Auf jeden Fall verschiedene Einheiten. Und das ist im Prinzip das, was man später mit GDI und Not dann auch wieder gehabt hat. Und, dass dieses ganze Ressourcenmanagement mit dem Spice und den Mähdreschern auch 1:1 nach Command & Conquer übernommen wurde. Weil da gibt's ja dann Tiberium und die Tiberium-Sammler. Also es ist einfach übernommen aus Dune 2.
Ja, von der gleichen Firma.
Genau.
Muss man ja dazu sagen.
Genau. Ja, ja, klar. Ich sag nur, das hat so quasi Command & Conquer schon vorbereitet.
Das hat eigentlich, das war eigentlich die Grundlage. Also es war ja nicht das erste Echtzeitstrategiespiel, aber von der Art und Weise, wie Echtzeitstrategie heute funktioniert, kann man sagen, dass das alles auf Dune 2 zurückgreift.
Genau. Also heute nicht mehr funktioniert, aber ja, nee, ist vor ein paar Jahren funktioniert. Handy, hat.
Ja, ich glaube, wenn du es dir heute anguckst oder Leute, Jüngeren von heute zeigst, dann, was ist das denn?
Wie kann nur eine Einheit gleichzeitig anklicken?
Genau, man musste jede Einheit extra anklicken. Das war noch so. Aber selbst schon diese Zwischensequenzen, die es immer gab, es gab immer diese Mentaten, die haben dann zwischen den Missionen immer irgendwas erklärt. Wenn es neue Einheiten gab, haben die neuen Einheiten vorgestellt. Genau wie das später bei Command & Conquer dann auch war. Nur, dass es hier noch keine Schauspieler waren, sondern eben gerendert. Ich weiß noch, dieser Mentat von den Harkonnen sah immer aus wie Gargamel.
Stimmt. Und dieser strahlend blonde von den Atreiden.
Genau, mit diesem blauen Anzug, ja.
Ja, genau.
Und man konnte auch schon, genau wie in Command & Conquer, immer, oder nicht immer, aber man hatte so eine Gesamtkarte und hat dann immer den Kriegsfortschritt gesehen und du konntest dich dann oft so zwischen zwei Ländern entscheiden oder zwischen beiden, wo du jetzt hin willst. Und die sahen dann halt auch wirklich anders aus. Das heißt, konntest du auch mehrmals durchspielen. Ja.
Tolles Spiel.
War sehr schön. Ich erinnere mich auch noch, sowas hat es dann lange Zeit wieder nicht gegeben. Du konntest ja sogar, es gab diese Ornithopter, die werden im Film auch angesprochen. Nee, Carrials. Ornithopter waren ja die Bewaffneten. Carrials waren die Transport-Shuttles sozusagen.
Genau.
Im Film wurden die einmal angesprochen, dass der Mähdrescher von Carrial jetzt abgeholt werden soll, weil der Wurm kam.
Genau, die werden dann quasi hochgehoben und wenn der Wurm weg ist, werden die wieder abgelenkt. Genau.
Und im Spiel gibt's die auch später. Am Anfang muss man den Mähdrescher immer fahren. Und später sind diese, konnte man die dann eben bauen oder rufen. Ich glaube, bauen. Und die sind dann einfach so rumgeflogen. Die konnte man selbst nicht steuern. Aber wenn du eine Einheit von A nach B geschickt hast und das war ein weiter Weg, dann kam einfach so ein Carrier vorbei, hat den aufgesammelt und hat den dann am Ziel wieder abgesetzt.
Ja, und der hat ja auch die Sammler immer von der Raffinerie zum Feld und vom Feld wieder zur Raffinerie geflogen.
Genau, und wenn du nicht genügend hattest, dann waren die halt zu sehr beschäftigt, dass die das nicht mehr alles hingekriegt haben. Also das war eigentlich schon ziemlich cool gemacht.
Ja, da muss man sagen, die Lufteinheiten konnte man im Spiel generell nicht steuern. Wenn du irgendwie Ornithopter gebaut hast, dann haben die auch immer gemacht, was sie wollten. Stimmt. Die haben dann irgendwas irgendwo auf der Karte angegriffen und sind dann meistens auch direkt in irgendeine Flakstellung reingeflogen. Also von daher, das hat noch nicht so ganz funktioniert, aber die Idee dahinter war schon geil.
Ja, und die Carrials fand ich auch schon cool, dass sie halt immer so automatisch durch die Gegend gesummt sind.
Es ging alles so viel schneller, nachdem du die bauen konntest.
Ja, ja. Und die haben dann auch wirklich, wenn Mähdrescher, wenn dann Wurmzeichen kam, da ging es dann so, Achtung, Wurmzeichen. Das war, Moment, ich kenne es doch auf Deutsch offensichtlich, weil das daran erinnere ich mich noch. Und dann hat er den auch immer abgeholt.
Ja, und wenn du dann nicht schnell genug warst, Wurmangriff. Und dann war der Sammler weg.
Dann war der Sammler weg, genau. Genau wie im Film auch. Dann kommt der Wurm so von unten und zieht den runter. Ja, also das war wirklich so der Durchbruch des Echtzeitstrategie-Genres. Und das hat auch Blizzard überhaupt das dazu bewogen, Warcraft 1 zu machen.
Danke, Dune.
Ich war ja immer Team Westwood, nicht so Team Blizzard.
Ich was tatsächlich auch.
Echtzeitstrategie anbelangt hat.
Ich habe auch Command & Conquer 1 deutlich vor Warcraft gespielt.
Ja.
Ich war Team Blizzard.
Ja. Wobei ich Warcraft.
Gibt's Westwood eigentlich noch?
Nein, hat Electronic Arts gekauft.
Oh. Wieso? Naja, okay. Blizzard ist mit Activision auch nicht besser dran.
Du auch schon. Ich glaube, ist es da nicht andersrum? Also gehört nicht Blizzard Activision? Oder ist
Nein, ich weiß nicht, wer da die Mehrheit hat, aber auf jeden Fall so gut wie früher habe ich den Eindruck, ist es auch nicht mehr.
Ah, ich bin immer noch
der Meinung. Wurde Westwood nicht vorher von Virgin gekauft?
Nee, ich glaube, Virgin ist der Publisher.
Virgin gekauft? Ah, okay.
Virgin war der Publisher. Ah, okay. Es war immer Westwood und Virgin, die Adventures von denen auch.
Okay.
Ja, aber allein, dass jetzt Diablo als Mobile Game rauskommen soll, ist ja ein Indikator.
Command & Conquer doch auch. Das Command & Conquer Mobile Game kommt doch jetzt irgendwann Ende des Jahres raus fürs Handy.
Ja, nee, ich meine ein Indikator dafür, dass sie nicht besser gestellt sind als EA.
Ach so, ja.
Da würde ich jetzt nicht behaupten, das ist einfach die Zeit, weil Mobile jetzt halt gerade Geld macht.
Ja, aber das ist ja das Schade daran.
Die Leute es geht ja nicht darum, dass sie dir gefallen, sondern dass sie viel Geld einspielen.
Ja, für die schon, aber guck mal, du hast deinen schönen Gaming-PC, freust dich auf ein neues Diablo nach. Wann kam das alte 2.12 oder sowas?
Teil 3, ja. Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist also, von
länger her. Ja, genau. Her. Und ne, du erwartest ein neues Diablo und dann kommt Diablo Mobile. Und du sitzt da mit deinem PC und denkst, was?
Aber dein PC, deinen neuen PC kannst du benutzen, um die Neubearbeitung von Warcraft 3 zu spielen. Weil es soll nämlich eine neue Remastered Version von Warcraft 3 rauskommen.
Habe ich bei Rocket Beans gesehen. Ja.
Bin ich da auch mal gespannt. Da freue ich mich auch drauf.
Hier Warcraft 3 und das Add-on habe ich auch, also die Kampagne. Multiplayer war nie meins, aber die Kampagne habe ich echt gern gespielt.
Ja. Ja, super cool. Da war Storytelling noch groß.
Ja.
Genau wie auch bei dem Dune-Spiel, was ich gespielt habe. Das war nicht Dune 2000, was später kam, was auch so im Command & Conquer-Look ist, aber ich habe eher dieses Emperor-Schlacht um Dune gekauft, wo wir versucht haben, das von 2 auf 3D zu machen.
Bevor du damit anfängst, will ich noch ganz kurz, ich habe nämlich noch ein Soundbeispiel.
Okay, und dann muss ich Jan kurz korrigieren.
Gut. Soundbeispiel und dann sage ich noch einen Satz und dann kannst du weitermachen. Das hier ist die Schlacht, der Schlachtsound sozusagen von Dune 2. Und eins wollte ich noch sagen, die Mähdrescher sahen nicht aus wie im Film. Das haben sie dann in Dune 2000 korrigiert. Weil im Film sind das ja wie so auf dem Bauch liegende Schildkröten mit diesen fetten Rädern. So eher rund, wie so eine Schildkröte oder so. Und in dem Dune 2 waren das einfach viereckige Kästen. Und die haben mir aber immer besser gefallen. Deswegen fand ich das bei Dune 2000 nie schön. Aber das war
echt, ich fand die aus dem Film super, diese komischen Dinger da.
Ja, aber nur, weil ich es halt vorher anders kannte. Ja, okay. Weil ich es vorher aus Dune 2 kannte. Aber
was ich sagen wollte,
ja.
Dune 2000 kam 98 und Emperor kam 2001.
Ja, ich. Also, hä?
Emperor kam nach Dune 2000.
Ja, das weiß ich.
Achso, weil du eben gesagt hast, es kam vorher raus.
Nee, ich hatte mit Emperor meinen Vorkontakt quasi nicht mit 2000. So, ich habe das, was später rauskam, zuerst gespielt.
Das ist so verwirrend, sagst du was?
Ja. Nee, das wusste ich schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt Emperor sehr auf der oder angelehnt war an die Serie oder war das, obwohl eigentlich
hat
das
nee, da, Emperor war nicht so stand für sich. Das hatte, glaube ich, kaum noch irgendwas mit dem Original zu tun. Da hattest du ja diese Kampfläufer und so ganz komische Sachen, was es nie gegeben hat.
Ja. Ja, du hattest da auch eigene Einheiten, aber wie halt im ersten Dune-Spiel anscheinend, aber die haben da halt wirklich dann viel gemacht. Du bist ja auch von Dune weggegangen auf andere Planeten und hast da gekämpft. Und was ich da eben cool fand, dass sie, ne, die haben 3D versucht, das sah alles schrecklich aus, aber dass sie es halt geschafft haben, da schon einen strategischen Höhenvorteil reinzubringen. Wenn du auf den Felspositionen bist, hattest du irgendwie bessere Schusspositionen als weiter unten. Oder diese Karte, die du auch hattest mit den drei Fraktionen und du konntest einzelne Gebiete angreifen und je nachdem, wie das angrenzt an andere Gebiete, hat dein Gegner Unterstützung bekommen oder nicht. Und dann gab es da noch die beiden Fraktionen der Fremen und der, wie heißen die, Sardaukar?
Mhm. Ja, die imperialen Truppen.
Genau, Elite-Einheit des Imperiums oder sowas. Und die konntest du als Söldner mehr oder weniger immer anschaffen. Und ich fand das ein ziemlich cooles Spiel, auch wenn es visuell, wenn ich es mir heute angucke, denke, wow. Und die Zwischensequenzen, also deswegen wegen
Handlung. Waren super.
Die waren so cool. Das war auch wie ich es aus Command & Conquer kenne. Mit echten Schauspielern vor CGI-Hintergrund. Alles grottenbillig, aber irgendwie cool.
Und das war auch Echtzeitstrategie?
Ja.
Okay, weil da erinnere ich mich gar nicht dran. Vielleicht habe ich es nie gespielt.
Ja, aber das kam halt leider zu der Zeit raus, wo alle es auf 3D versucht haben. Und es ging damals halt noch nicht. Es hat halt nicht funktioniert. Das 3D, das damals so aktuell war, das geht einfach nicht. Solche Spiele altern auch unglaublich schlecht, finde ich, von der Grafik her.
Ja, total.
So ein Dune 2 in seinem Comic-Look oder so ein Dune 2000 in seinem gerenderten Look, das altert viel besser als so ein Emperor, weil 3D einfach unglaublich schlecht altert. Das siehst du ja auch heute, wenn du alte PlayStation-Spiele siehst, also von der PS1. da fällt sie ja um, wenn du dir die anguckst.
Ausnahme?
Aber wenn du dir so, aber wenn du dir so Super Nintendo-Spiele oder so anguckst, die gehen heute immer noch.
Ausnahme? Warcraft 3. Das kannst du dir heute noch genauso angucken.
Ja, aber das kam später, oder?
Das kann sein, dass es ein bisschen später kam, aber das kam ja auch Anfang der 2000er.
Ja, aber da, also ich meine, das sieht heute auch schon krass schlecht aus. Ja,
aber das sieht immer noch gut aus, finde ich.
Es hält sich, das auf jeden Fall.
Da bestehen aber die Figuren nicht nur aus diesen komischen 3D-Dreiecken und Vierecken, die man so aneinander gehängt hat, damit sie aussehen wie Menschen mit Armen und Beinen.
Nee, aber das nehme ich halt immer wirklich als Ausnahme, dass 3D aus der Zeit auch gut altern kann. Das ist ja bei Warcraft, World of Warcraft letztendlich auch so. Klar, das haben die auch gepolished, nach und nach immer mehr.
Aber stimmt, Warcraft 3 kam ein Jahr später, 2002 heraus.
Mhm. Aber das wird ja durchaus heute noch gespielt und das kann man sich durchaus angucken.
Und dann habe ich mich selbst extremst gefeiert, als dann 1998 Dune 2000 rauskam. Das fand ich so geil. Ich habe da so lange drauf gewartet. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich da als Kind, da war ich 15, also eigentlich war ich ja noch 14 in dem Moment, wo es angekündigt wurde. Ich habe Striche in meine Wand gemalt, weil ich gewartet habe, dass die Tage endlich vorbeigehen. Weil das eins meiner liebsten Spiele war, Dune 2. Und jetzt kam da so ein Remake raus mit echten Schauspielern und richtigen Videos. Und die gefakten Bilder sahen so geil aus, bis dann halt rauskam, dass sie gefaked waren. Aber es sah so unglaublich gut aus. Und es hat sich halt schon aktiv an dem Film von 1984 orientiert, was die Einheiten und die Uniformen und die Fahrzeuge angeht. Es war so geil. Und dann kam es raus, es sah leider nicht so aus wie auf den Bildern. Es war ein bisschen schlechter, was die Auflösung anging. Aber es war immer noch geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das so lange gespielt. Und es war auch tatsächlich eins der wenigen Spiele, die ich mit meinen Freunden online über Modem noch gespielt habe.
Geil.
Das hat so Spaß gemacht. Und dann nicht vergessen, wir hatten einen Gimli. Gimli war dabei. Als Mentat der Atreides.
Okay.
Super Spiel. Dune 2000, ich weine heute noch, dass man das nicht mehr spielen kann.
Ist Abandonware.
Ja. Aber ohne Videos, glaube ich, ne? Oder sind die dabei?
Abandonware heißt ja erstmal nur, dass es einfach tot ist.
Nee, aber es gibt ja Seiten, die das anbieten zum Download sozusagen, aber meistens sind es dann nur die Missionen sozusagen. Oder wie bei Command & Conquer oft nur der Multiplayer.
Okay. Dune 2 kann man online spielen mittlerweile. Ja,
das kann man im Browser spielen.
Können wir auch verlinken.
Ja, Dune 2000, die Grafik, wow. Und dann gab's ja, also das haben wir gar nicht gesagt, das ist ja etwas, das in quasi keinem Echtzeitstrategiespiel danach nochmal eingesetzt wurde, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Diese Betonplatten, die man unter seine Gebäude bauen musste, damit die mit der Zeit nicht verfallen. Konnte ja entweder entscheiden, man hat direkt die Gebäude gebaut, um zu rushen sozusagen, und hat dann halt den Preis dafür gezahlt, weil die mit der Zeit kaputt gegangen sind. Man musste sie halt gegen viel Geld wieder reparieren.
Ja.
Oder man hat auf Nummer sicher gebaut und hat immer erstmal seine komplette Basis mit Beton ausgelegt. Wobei doch, bei Command & Conquer gab's das auch mal, aber da war das nur dafür gedacht, damit diese Bohrpanzer der Not
nicht durchkommen können. Ja.
Genau. Weil später bei Emperor war es auch so, aber da war es halt gegen die Sandwürmer ein Schutz, weil sonst kamen die irgendwann mitten in deiner Siedlung hoch.
Ich glaube, auf Sand konntest du eh nicht bauen in Dune 2 und Dune 2000, sondern nur schon auf Fels.
Auf Fels.
Ah, okay, ja, das war auch in Emperor so, aber du konntest halt schon auf Sand bauen, wenn du da drunter irgendwie was gemacht hast, aber du konntest einfach so auf Fels bauen, ohne da ein Fundament zu
bauen. Ja, das konntest du halt auch, nur dann sind deine Häuser halt über die Zeit kaputt gegangen.
Die haben dann quasi alle paar Sekunden so ein paar Punkte Schaden genommen, wie als wenn die angegriffen wurden.
I see.
Ja, das war echt schön.
Jetzt habe ich Lust, Dune 2 oder Dune 2000 zu spielen.
Ich würde gerne noch mal Dune 2000 spielen, aber erstmal, ich habe es tatsächlich noch im Original, weil ich es mir natürlich am ersten Tag sofort gekauft habe, als es rausgekommen ist. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich da sehr viel Geld für ausgegeben habe.
Und weil du die Wand kaputt gemacht hast.
Was?
Ja, das hat keiner gesehen. Ich habe Dune 2000 Poster drüber gehängt.
Ach so.
Aber das kriegst du ja heute kaum noch zum Laufen auf einem neuen Computer, weil es auch nicht von irgendwelchen einschlägigen Plattformen wie GOG oder so angeboten wird, dass du da eben eine angepasste Version hast, die du auf Windows 10 oder so spielen kannst. Leider nein.
Leider. Ja gut, Mario, du hast nichts gespielt von Dune, oder?
Ich habe rein gar nichts von dem Spiel gespielt. Ich wusste nicht mal, dass solche Spiele existieren damals. Und ich wusste nicht mal, bis vor ein paar Tagen, naja, wegen euch, ich weiß nicht, dass das Spiel ist. Nein, ich wusste Das ist an mir vorbeigegangen. Ich muss ja auch zugeben, dass ich damals als Kind eher am PC ja gar nicht gespielt habe, sondern eher ein Nintendo-Fan war. Und ja,
wie gesagt, Sega Mega Drive.
Genau. Na gut, Sega habe ich aber auch gehabt, aber das ist, ja.
Ja, ich glaube, das war mehr so ein Randprodukt. Also ich glaube, so gut das heute funktionieren mag, früher brauchtest du, glaube ich, keine Strategiespiele mit dem Pad spielen.
Hm.
Ich habe mir Warcraft 2 für die PlayStation geholt, das geht nicht.
Ja, Dune 2000 kam, meine ich, auch für PlayStation, genau. In so einer ganz furchtbaren 3D-Grafik. Also es hatte nicht diese Render-Grafik, die wir kennen, sondern es kam in so einer, ja, wie es sah aus wie Emperor quasi. In einer ganz furchtbaren 3D-Grafik raus und es war unspielbar. Es war einfach unspielbar. Das ging gar nicht. Googelt einfach mal nach Dune 2000 PlayStation und macht sofort das Fenster wieder zu. Geht gar nicht.
Apropos zumachen, jetzt können wir den Sack zumachen.
Genau.
Um Dune. Oder tropft noch irgendwo Sand raus?
Die TV-Serie, kann man eigentlich nur sagen, es gab zwei TV-Serien. Ah, ja. Es gab einmal die erste, die quasi ein Remake war von dem Film. Eigentlich nicht. Eigentlich war es eine Neuverfilmung von dem Buch. Die sich sehr, sehr dicht an dem Buch orientiert hat, mit einigermaßen bekannten Schauspielern, Alec Newman, William Hurt, in den Hauptrollen. Und mein persönlicher Favorit, Ian McNeice als Baron Harkonnen. Liebe diesen Schauspieler einfach. Das ist so ein kleiner, dicker Brite, der einfach eine unglaubliche Art hat zu Schauspielern. Und dann gab es noch einen zweiten Teil, das nannte sich Children of Dune. Und das war so ein Versatzstück zwischen dem zweiten und dritten Buch. Also die haben so quasi beide Bücher so ein bisschen zusammengemischt und haben dann einen Film draus gemacht. Und der handelte dann quasi von den Kindern von Paul Atreides. Also der hat halt Zwillinge bekommen, oder seine Frau hat eher Zwillinge bekommen. Und dieser Film handelte halt von diesen Zwillingen. Und der war auch, den konnte man sich auch wirklich gut angucken. Der hat auch wirklich versucht, sich nah an dem zweiten und dritten Buch zu halten. Aber es war halt massiv gekürzt, weil zwei Bücher in einem größeren Film ist halt schon ein bisschen kritisch. Ja, aber mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen.
Sogar das ist an mir vorbeigegangen, dass es eine Fortsetzung gab dazu.
Die war von 2003 und das erste war von 2000, also 3 Jahre später.
Mhm. Ja. Gut, gut.
War, wie gesagt, kann man sich angucken, auch wieder mit, wobei, übrigens mit James McAvoy in der Hauptrolle. Also hier, ne? Charles Xavier in der neuen X-Men-Verfilmung.
Nein, das ist doch Patrick Stewart.
In der neuen X-Men-Verfilmung.
Gibt noch eine neuere als die neue X-Men-Verfilmung?
Ja, mit den jungen Leuten.
Immer neuere geben.
Okay.
Ich würde sagen. Oder hier von Split. Wie Jan gesagt. James McAvoy. Nein, wir hören nicht auf. Wir reden jetzt weiter. Dann habe ich noch mal die Chance über
Ben ist nämlich jetzt voll im Flow. Da muss man reden.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier wirklich den Sack zu, bevor wir noch mal ein neues Thema mit X-Men aufmachen. Und
nur die noch.
Nee.
Ohne mich.
Bloß
ist auch nicht meins, nein.
Wir können vielleicht noch einen Ausblick geben, dass es mit Dune nicht vorbei ist, sondern immer weitergehen.
Oh ja.
Nächstes Jahr zum Beispiel mit dem Film von Denis Villeneuve.
Ja.
Und den ich sehr große Hoffnungen habe, tatsächlich.
Me too.
Dann sind wir alle gespannt, wie das mit Dune weitergeht. Und verabschieden uns erstmal. Und ja, hört beim nächsten Mal wieder zu, wenn es heißt, Sie reden, der dreibeinige Podcast. Macht's gut.
Adieu.
Ciao.